Gottes Erkenntnis, Gott kennenlernen, den sehr gut kennenlernen. Wie lernt man Gott kennen? Die Macht Gottes und die Stärke Gottes und so weiter, das wollen wir versuchen herauszufinden. Wie begegne ich Gott? Wo begegne ich Gott? Diesen Gedanken wollen wir nachgehen. Und mein Generalthema oder die Überschrift ist, Gott erkennen, das ist unsere Lebensaufgabe, meine Lebensaufgabe. Dafür bin ich hier, dass ich Gott erkenne. Mit dem Erkennen steht und fällt alles. Und das Volk Gottes geht aus Mangel an der Erkenntnis Gottes, des Namens Gottes zugrunde, weil die Leute so wenig von Gott verstehen. Je mehr wir von Gott verstehen, desto einfacher lebt man, sicherer lebt man, geborgener lebt man und so weiter. Aber zuerst einmal, ich lade ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Morgen wird das Thema sein, Berührung Gottes. Gott will dich berühren. Das ist ein Erlebnis, wenn du von Gott berührt wirst. Steck mal deine Finger in Steckdose, dann weißt du, was Strom ist. So, und wenn Gott dich berührt hat, dann weißt du, was Gott ist. Also die nächste Stufe, Fortsetzung von Gott erkennen, werden wir morgen machen, wenn du Gott berührt hast, in irgendeiner Art und Weise den Saum seines Kleides berührt hast, wie die Frau dort, die ist gesund geworden. Und die wusste, mit mir ist was passiert. Also wenn wir Menschen Gott begegnen, ihn berühren, dann wissen wir das. Dann muss niemand sagen, jetzt bist du Jesus begegnet, jetzt hast du den Heiland oder jetzt hast du den Heiligen Geist. Nein, diese Berührung der Gottheit, das ist das große Geheimnis und darüber wollen wir sprechen. Dann werden wir am Sonntag das Thema haben von Befreiung. Das ist auch wieder so ein Ding der Erkenntnis, du darfst das Gefängnis verlassen, wenn du das weißt. Die Tür ist offen, Jesus hat alles getan, ist alles bezahlt, du kannst jetzt in Freiheit gehen. Du kannst deine Freiheit jetzt genießen. Und wie mache ich? Wie genieße ich meine Freiheit? Wie lebe ich außerhalb vom Gefängnis? Wie man im Gefängnis, Lazarett oder Ghetto oder in der Sklavenkolonie lebt, das weiß man. Aber wie lebt man in der Freiheit als Kinder Gottes? So, Gott erkennen. Erkenntnis ist alles. Und je mehr du weißt und verstehst, desto gesegneter bist du auf der einen Seite. Aber es ist auch eine ganz große Gefahr, große Erkenntnis zu haben. Du wirst wahnsinnig, du wirst verrückt. Du kannst dich überheben. Paulus sagt, die großen Offenbarungen, die er hatte, deshalb hat er einen Pfahl im Fleisch, der Satan schlägt ihn mit Fäusten, damit er sich nicht überhebe, der großen Erkenntnis und Erfahrungen. Manchmal, wenn wir Anfechtungen haben und von Satan attackiert werden, das kann sogar ein gutes Zeichen sein. Ich habe zu viel von Gott. Ich weiß zu viel. Ich bin also ja sehr gut informiert und dadurch greift der Teufel mich an und will mich immer ständig runterdrücken. Aber der kriegt das nicht, weil Jesus stärker in mir ist. Halleluja. Preis dem Herrn. So. Wie kann ich Erkenntnisse richtig verarbeiten, ausgewogen sein, Erkenntnis, nicht zu viel und nicht zu wenig wissen, das ist auch ein Geheimnis. Zu viel Wissen ist gefährlich, genauso wie zu viel Essen gefährlich ist und zu wenig Essen oder zu wenig Wissen ist auch gefährlich. So, Ausgewogenheit. Einfach eine gesunde geistliche Balance in der Erkenntnis, nicht nur, dass ich viel weiß, sondern dass ich auch umsetze. Die Erkenntnis muss ausgelebt werden. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, müssen auch jetzt praktisch anwendbar sein. Sich an Gott erinnern, Gottesbewusstsein haben, ständig erinnern, nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es zeitlang in der Schule oder ging es öfters, wenn ich gelernt habe, ich habe für die Prüfung gelernt und war die Prüfung zu Ende, habe nichts mehr gewusst. War alles vorbei. Man hat nur für die Prüfung gelernt. Und wir sollten nicht nur für die Gemeinde lernen, nur für den Augenblick, sondern wir sollten fürs Leben lernen, dass wir auch was behalten. So, Gottesbewusstsein, seiner Gedenken, sich seiner erinnern und dann auch natürlich Gott folgen. Wir sollen unsere Aufgaben kennen, Gott verstehen und dann das Verstandene umzusetzen. Nicht nur, dass wir zu viel wissen und uns dann aufblähen und was einbilden, ich habe Gottes Erkenntnis und Erkenntnis ist eine Gnade, wenn man erkennen darf, aber dann, dass man auch demütig bleibt dabei, auf dem Teppich und ganz normal. Also unsere Aufgabe ist, Gott zu begreifen, zu erkennen, zu erfahren, wer er ist, was er kann, was er will. Dein Wille geschehe, aber ich muss wissen, was sein Wille ist, Gott erkennen. Und sobald du verstehst, etwas verstanden hast, bist du auch verantwortlich dafür. Du bist verantwortlich. Deshalb, wenn du Gott erkannt hast und nur vielleicht 1% oder 1 Promille von Gott erkannt hast, du bist dafür verantwortlich. Was machst du mit diesem Wissen? Gebrauchst du das? Wir können wahrscheinlich, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit ist, nach dem Leben, nicht alle Fragen beantworten. Das ist unmöglich, dann würden wir ja platzen. Und selbst die Computer können nicht alles aufnehmen. Auch wenn die Amerikaner alles überwachen und alle Informationen speichern von einem Menschen oder von einem ganzen Volk, einer ganzen Nation. Aber irgendwo, was kann man damit machen? Wir sind verantwortlich für das, was wir hören, was wir wissen und dass wir die Dinge auch erledigen. Du weißt, Wissen kann dich aufblähen, Wissen ist Macht auf der einen anderen Seite. So Gott erkennen, dass er jemand dahinter steht, dass er den Schlüssel in der Hand hat, dass er alle Dinge in seiner Hand, alle Fäden laufen bei Gott zusammen. Wenn du das einmal erkannt hast, alle Fäden laufen bei Gott zusammen. Er ist der Herr des Universums, der König aller Könige. Gott begreifen, kann man das überhaupt? Gut, aber es ist eine Aufgabe. Und wir stellen uns diese Aufgabe, ich will Gott kennenlernen. Willst du das? Ist es dein Wunsch, Gott persönlich kennenlernen, Gott zu verstehen und dann auch ihm folgen? Herr, wo bist du zu Herberge? Fragt jemand, der Jesus nachfolgen will. Und wenn er weiß, wo Jesus wohnt, dann kann er jeden Tag zu ihm hingehen. So, zu begreifen, wie Gott arbeitet, was seine Werke sind, wie funktioniert Gott? Weißt du überhaupt, wie du funktionierst? Und jetzt willst du wissen, wie funktioniert Gott? Weil du vielleicht nicht einmal dich selbst verstehst. Deshalb Gott in uns. Wenn du Gott in dir verstehst, wie Gott das funktioniert, dann hast du auch dich selbst verstanden ein Stück weit. Dann brauchst du nicht so viel Psychologie und nicht so viel menschliche Hilfe, denn du verstehst dich. So wie ich funktioniere, so funktioniert auch mein Gott. Denn ich bin ein Ableger Gottes, ich bin das Ebenbild Gottes, eine Kopie Gottes, so wenn ich mich selber kenne. Also Gott kennenzulernen, Gott entdecken ist, entdeck dich selber. Zuerst einmal, dich selbst finden ist Gott finden. Sie selbst finden. Denn die meisten Leute, die leben irgendein fremdes Leben, nicht ihr Leben. Das hat Gott gar nicht gewollt. Gott hat einen Plan für unser Leben. Und deshalb Gott erkennen, was hat der liebe Gott für mich vorgesehen? Was hat er geplant? Soll ich nur meine Zeit totschlagen oder soll ich aus der Zeit was machen? Was ist Gott? Wir werden auch über die Stille uns Gedanken machen. Die Stille, wie wichtig die Stille ist. Sei stille und hoffe auf den Herrn, harre auf den Herrn. Und du wirst erkennen, dass er Gott ist, diese Stille. Aber das komme ich nachher noch später dazu. Wie arbeitet Gott? Gott arbeitet von innen nach außen. Also das ist mal die Art und Weise, wie man Gott erkennt. Zuerst mal Stück für Stück in deinem inneren Leben die Spuren Gottes erkennen, was er mir sagt. Die Stimme Gottes in mir und nicht nur irgendwelche Stimmen, sondern die Stimme Gottes in mir zu erkennen. Wir sind so voller Stimmen. Unser Kopf brummt manchmal. Wir hören so vieles und wir hören da und wir hören da. Aber wir sollten jetzt rausfinden, was ist die Stimme des guten Hirten? So, Gott zu erkennen, ist unsere Lebensaufgabe. Dazu sind wir geschaffen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Eine Beziehung. So wie Mann und Frau oder Frau und Mann. Eine Beziehung aufzubauen oder Mutter und Kind. Eine Beziehung aufzubauen. Und diese Mutter-Kind-Beziehung ist auch so Gottes Beziehung ein Stück weit. Wie eine Mutter sich seines Kindes erbarmt, so erbarmt sich Gott unser. Also da denke ich, da sieht man ein Stück weit, was ist Gott, wie erkennt man Gott. Also diese Beziehung. Der Mensch ist unheilbar religiös, das ist die eine Sache. Und Gott hat sein Monogramm in unserem Herzen hineingeschrieben. Du kannst machen, was du willst, du wirst immer religiös werden. Du suchst immer Religion, du suchst, Wenn du in Not bist, in Schwierigkeiten bist, was machst du? Du betest. Also Gott erkennt man durchs Gebet. Ich lasse es einfach nur reinfließen. Du kannst dir Gedanken machen und dir notieren, wie erkenne ich Gott. Also in Schwierigkeiten, da lernst du Gott am allerbesten kennen. Herr, hilf, ich versinke oder ich gehe unter. Gott will, dass wir mit ihm bekannt werden und Bekanntschaft mit ihm machen. Wir kommen mit gläubige Menschen zusammen, da lernt man Gott schon kennen. Der glaubt an Gott so. Kann das richtig sein? Ist es okay so? Ist das der Wille Gottes? Ich erkenne Gott, indem ich sehe, wie die anderen das machen oder wie die anderen zu Gott gekommen sind und wie sie Gott erleben. Gott will Stück für Stück in unserem Leben wachsen. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde, weil sie zu wenig von Gott hören, sich mit Gott zu beschäftigen. Und ich erkenne Gott mehr und mehr, wenn ich mich viel mit Gott beschäftige. Gemeinschaft mit Gott suche, in die Kirche gehe, Gemeinde gehe, was es auch immer ist. Auch wenn du in eine Kirche, irgendwo katholische, evangelische Kirche, irgendwo um die Ecke, wenn du im Urlaub bist, du solltest dorthin gehen und einfach stille werden, mal dich sammeln und auf Gott hören. Ich habe nichts dagegen und du begehst auch keine Sünde. Du begehst eine Sünde, wenn du nicht auf Gott hörst. Und du keine Zeit für Gott nimmst und nicht an Gott erinnert wirst durch gar nichts. So, wir leben in dieser Welt, aber wir sollten immer gottesbewusst sein. Ich möchte Psalm 46 von Vers 9 bis 11, lade ich dich ein anzugucken. Und da heißt es, kommt, schaut die Taten des Herrn, sagt der Psalmist, Psalm 46. Schaut die Taten des Herrn, Vers 9 bis 11, was Gott alles tut. Schau die Werke. Du erkennst Gott, wenn du die Schöpfung siehst. Wir hatte doch alles so wunderbar gemacht, so perfekt, bis ins Detail. Das schafft ja nicht mal ein großer Künstler. Kommt, schau die Taten des Herrn. Das Furchtbares vollbringt auf der Erde, die Katastrophen, und auch die Gerichte, aber auch Wachstum, Entwicklung und dergleichen. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an den Grenzen der Erde. Er zerbricht die Bogen und zerschlägt die Lanzen, verbrennt sie mit Feuer, die Schilde. Er macht es, dass die Leute sich selbst kaputt machen. Er lässt es zu. Die Taten des Herrn. Wir erkennen Gott nicht nur in Gnadentaten, sondern wir erkennen zuerst einmal Gott im Gericht, in Krankheit, in Katastrophen. Wir hören die Stimme Gottes durch Krankheit. Viele Menschen glauben, da ist der Teufel, der hinter mir her ist. Nein, der Teufel ist nicht hinter mir her. Die Schwierigkeiten sind eine Sprache Gottes. Gott zerbricht hier die Lanzen und die Schwerter oder verbrennt die Schilde, die Sicherheit der Menschen. Er nimmt das plötzlich weg. Und jetzt merkt der Mensch, du, was bist du? Ein armer Tropf, ein Häufchen Elend. Kommt, schau die Taten des Herrn an. Und deshalb, wenn wir so diesen Psalm lesen, wenn du so am Anfang den Psalm liest, sagst, ja, das kann doch unmöglich Gott sein, das ist der Teufel, der alles zerschlägt, alles kaputt macht und alles zerstört. Nein, er setzt den Kriegen ein Ende. Gott will uns zum Sieg führen. Er zersetzt und so weiter. Und lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Und dann merkst du plötzlich, Gott ist mit uns. Auch in diesen schwierigen Dingen. Deshalb, ich habe gesagt, Krankheit, Tod, Elend und so weiter. All das sind Werke Gottes. Nicht Werke des Teufels. Werke des Teufels wären, wenn wir uns gegen Gott stellen würden. Und uns selbst zerstören würden. Aber hier zerstört Gott die Machenschaften. So, schaut, Gott ist mit uns, die Gegenwart Gottes. Gott hat uns nicht verlassen, er ist immer noch mit uns. Er hält uns in den Katastrophen, wenn du durchs Feuer gehst oder durchs Wasser gehst. Ich bin überall bei dir. Du sollst also 100% wissen, Gott ist überall gegenwärtig. In den Kriegen, an den Grenzen der Erde, in den Kämpfen hin und her. Gott ist überall gegenwärtig. Auch in den negativen Dingen. Und dort viel mehr als in den positiven Dingen. Weißt du, wenn es dir gut geht, schaust du nicht nach Gott. Aber wenn es dir dreckig geht, dann rufst du den Herrn an, bittest ihn um Hilfe und versuchst alles Mögliche herauszufinden. Was kann ich essen? Wie kann ich mich da verändern? Was kann ich tun? Da suchst du nach Hilfe, wenn es dir schlecht geht. Und da findest du auch Gott. Und Gott findet man, wenn man in Not ist und nach Hilfe sucht. Und du merkst plötzlich, Gott verlässt mich nicht. Gott ist bei mir. Auch wenn ich manchmal nicht seine Wege verstehe und gegen Gott murre und warum hast du uns rausgeführt? Warum sind wir hier in der Wüste? Warum haben wir kein Wasser, kein Fleisch, kein Brot und. Und jedes Mal, wenn die zum Herrn schrien, hat Gott was gemacht, hat ihnen was gegeben. Gott vernichtet die Waffen, die gegen dich gerichtet sind, die dich zerstören möchten. Deshalb diese Kriegswaffen hier im Psalm 46, was wir gelesen haben. Er vernichtet das, was gegen dich gerichtet ist. Das, was ich kaputt machen möchte, das vernichtet er. Aber zuerst muss der Feind sich offenbaren. Zuerst muss der Feind aus dem Versteck rauskommen und sich dir gegenüberstellen. Und dann vernichtet der Herr. Und dann merkst du, Gott ist mit uns. Gott lässt uns nicht untergehen. Er entkräftet den Feind. Er macht ihn wirkungslos. Die ganzen Waffen unschädlich, nutzlos, unwirksam. So plötzlich stehst du da und merkst, also Krankheit konnte mich nicht kaputt machen. Armut konnte mich nicht kaputt machen, Sorgen konnten mich nicht kaputt machen, mich kann nichts kaputt machen, denn Gott ist mit uns. Und hier erkenne ich Gott, Gott ist mit uns. Das ganze wilde Durcheinander kann mich nicht kaputt machen. Er entwaffnet den Feind für dich, du musst ihn nicht entwaffnen. Du musst ihn nicht dich mit ihm anlegen, du musst nur stille sein. Geschwister, mir ist für diese Botschaft heute Abend etwas groß geworden. Wir müssen nur stille sein, Mund halten. Und weißt du, Gott kann nichts tun, wenn ich mich strample und wehre und schreie. Dann ist er so viel mit uns beschäftigt, dass er nicht mit dem Feind sich beschäftigen kann. Wenn du still bist, beschäftige er sich mit dem Feind, mit deinen Widersachern. Du musst nur still sein. Ihr sollt still sein und ich will für euch streiten, heißt es einmal in der Bibel. Alle deine Feinde sollen unschädlich gemacht werden und keine Gefahr mehr für dich sein. Weißt du, du musst nur still sein. Der Herr macht das schon. Beweg dich nicht, stell dich wie tot. Ja, reg dich nicht so auf. Und das ist unser Problem. Je mehr ich mich aufrege, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Ruhig bleiben. Es ist natürlich sehr, sehr schwer. Weißt du, die Israeliten mussten 7 Tage Maul halten und um Jericho marschieren. Stille sein, kein Wort, kein Laut, nichts. Und die schimpfen da und drohen und schmeißen mit Steine. Stille sein. Und das ist so schwer, wenn du angegriffen wirst. Stille sein. Wenn du verleumdet wirst, stille sein. Wenn du belogen wirst, stille sein. Wenn man dich anspuckt, stille sein. Das ist ein Kunststück. Deshalb sind wir in der Gemeinde, um das zu lernen. Stille zu sein. Ruhig zu sitzen. Nicht nur das, sondern dass wir einfach stille sind. Stille vor dem Herrn. Alle deine Feinde sollen keine Gefahr für dich mehr sein. Die können dir gar nicht mehr schaden. Und alle diese Dinge müssen dann zum Besten dir dienen. Das wird Kraftfutter für dich dann. Und dich stärken, dich gut motivieren. Wenn du das einmal erkennst, das ist Gott. Gott steckt mittendrin im Problem. Und das ist gleichzeitig die Lösung. Aber ich muss stille sein. Stille sein ist nicht nur schlafen oder nicht schnaufen. Nein, stille sein ist einfach auf Gott vertrauen. Auf Gott vertrauen. Wenn du das erkannt hast und begreifst und siehst, wie das gemacht wird, dann bist du über den Berg. Dann hast du den Gipfel erklommen und dann hast du das Ziel erreicht. Du hast die Wahrheit erkannt. Stille sein. Man tut es, stille sein. Und wie du auch immer heißt, stille sein. Dann hast du den Feind bereits überwunden, wenn du stille bist. Dich hinsetzen, rutsch mir den Puckel runter. Nach mir die Sinnflut. Ich denke gar nicht mehr dran. Ich interessiere mich nicht für dich. Stille sein. Und dann arbeitet Gott, wenn du stille bist. Dann entwaffnet er ihn, zieht ihm den Giftzahn, wenn du stille bist. Von dieser Erkenntnis hängt so viel ab. Das bestimmt deine Zukunft, wenn du stille bist, über deine Vergangenheit. Stille bist über das, was passiert ist, was gewesen ist, über deine Schuldfrage. Stille sein. Dieses Wissen ist eine Macht, wenn du das begriffen hast. Stille sein. Der Teufel will nicht, dass du still bist. Ja, tu mal was, unternimm was. Lass dich nicht gehen, lass dich nicht treiben. Du kannst alles unternehmen und es wird immer nur schlimmer. Lass es einfach, lass Gott jetzt, das soll er machen. Er hat es zugelassen, der Herr hat es gegeben und der Herr soll es auch nehmen. Ich reg mich nicht auf. Das geht schon vorbei, wie gekommen ist, so aus Nacht und Tag und so weiter. Das geht vorbei, nach Sonne, nach Regen kommt Sonnenschein und nach Sonnenschein kommt wieder Regen. Denk doch logisch. Versuch mal Gott zu erkennen, indem du deine Logik einschaltest. Wenn du logisch denkst, so wie in der Natur draußen. Dort begegnet Gott jeden Tag auf Schritt und Tritt. Es geht alles vorbei. Und wenn du in Not kommst, und weißt du, guck mal jetzt mit den Filipinos, da kommen Leute aus der ganzen Welt und helfen. Die werden viel schöner und viel besser wohnen, wie die jetzt gewohnt haben bis jetzt, garantiere ich. Nach dem Krieg. Weißt du, nach dem Krieg hat ein Volk was aufbauen können, wo alles zerstört war, alles kaputt war. Gott erlaubt Dinge, dass Sachen passieren, dass du was Besseres kriegst. In Jugoslawien, in Vinkovci, in der Gemeinde, da bin ich mal hingefahren, Gott hat mir hingeschickt, ganz verrückte Sache, ich muss dorthin gehen und wusste gar nicht warum, aber Gott hat mir einen Auftrag gegeben, fahr dorthin, du hast eine Botschaft für die Gemeinde. Und dann bin ich dorthin gefahren und habe die Botschaft gebracht, Leute, also das ist alles kurz im ganzen Telegrammstil, guck zum Fenster und da sehe ich die Scheune. Und dann während ich predige, sage ich dann, Geschwister, ihr müsst die Scheune kaufen, so schnell wie möglich. Und ich gebe die ersten 100 D-Mark oder was weiß ich, was ich da hatte, habe ich gegeben, damit ihr die Scheune kauft. Geht hin und kauft die Scheune. Da haben sich manche aufgeregt, von Hukowach kamen Leute extra, wir hätten Grundstück und wir könnten die Gemeinde bauen. Aber Gott hat mir gesagt, kauf die Scheune. Und dann sind die rübergegangen, haben die Scheune gekauft und dann brach der Jugoslawienkrieg aus. Und eine amerikanische Bombe fiel auf das Gehöft, wo die Gemeinde war und auch die Scheune. Und was ist jetzt passiert? Die haben das schönste Gemeindehaus in Jugoslawien. Die Amerikaner haben das dann finanzieren, Schadenersatz zahlen müssen. Weißt du, manchmal, so arbeitet Gott. Da fällt eine Bombe rein und da wird ein Schuldiger gesucht und der Schuldige bezahlt es. Ja, der Schuldige wird bestraft. Und die haben dann bezahlt und die haben Marmorboden im Gemeindesaal, die haben einen schönen Raum. Ohne der Scheune hätten sie gar nicht bauen können. Ich denke, das ist so wichtig, auf die Stimme Gottes zu hören. So erkennt man Gott. Zuerst mal Schwierigkeit. Wenn du Gott begegnen willst, ist zuerst mal Katastrophe, Chaos, Hölle. Und dann kommt der Himmel. Und dann kommt der Himmel. So, der Teufel will, dass du die Wahrheit nicht erkennst und Gott nicht erkennst. Wenn du die Wahrheit nicht erkennst, die Realität nicht erkennst, die Wirklichkeit nicht erkennst, wirst du auch Gott nie und nimmer erkennen. Der Teufel versucht uns zu belügen und sagen, das ist niemals Gott, das kann Gott nie zulassen. Du weißt gar nicht, was Gott alles zulässt. Denk an Hiob. Denk an Hiob. Was hat der Mann zugelassen? Und je deutlicher du die Zusammenhänge siehst, was ist der Grund? Warum? Weil Gott was vorhat mit dir. Er will seine Macht an dir demonstrieren. In deiner Schwachheit, in deinem Elend. Deshalb Gott erkennen, das ist deine Lebensaufgabe, und zwar jeden Tag neu. Wenn du morgens aufstehst, weißt nicht, wie es weitergeht, aber du weißt, Gott hat auch diesen Tag in seiner Hand. Er hat mein Leben in seiner Hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und hat das kleine Baby auch in seiner Hand. Jeden Tag. Und jeden Tag erkennst du mehr von Gott und vertiefst dieses Wissen, Gott ist mit mir. Auf Schritt und Tritt, jeden Augenblick. Du erkennst ihn und dieses Wissen nimmt mehr und mehr zu, dieses Gottesbewusstsein. Je mehr du über Gott Bescheid weißt, desto weniger kann der Teufel dich angreifen. Desto mehr du über Gott Bescheid weißt, desto mehr du Gott kennst, desto weniger kann der Teufel angreifen. Du weißt ganz genau, das hat der Herr gesagt und so, was da geschwätzt wird, das ist gar nicht Gott. Lass die Steine zu Brot werden? Nee. Der liebe Gott kann Brot wachsen lassen, kann Weizen wachsen lassen und ich kann mir selber Brot backen und ich muss nicht auf den Teufel hören und da irgendwie meine Machtgelüste gebrauchen und sagen, Steine werde zu Brot. Nein, Jesus kannte seinen Vater und er wusste, sowas macht mein Vater nicht, dass er aus Steinen mir Brot machen lässt. So, je mehr du über Gott weißt, desto weniger bist du angreifbar. Das Wissen über Gott macht dich immun gegen all diese Widerwärtigkeiten des Lebens. Also deshalb Gott erkennen ist so wichtig. Und je mehr du Gott erkennst, desto unempfänglich bist du für den Teufel. Was willst denn du? Brauche ich gar nicht. Ich habe es gar nicht nötig. Dann merkst du plötzlich, ich habe viele Sachen nicht nötig, was der Teufel mir vorgaukelt. Dann bist du auch widerstandsfähig ihm gegenüber. Weil Gottes geht aus Mangel der Erkenntnis zugrunde, Geschwister. Aus diesem Mangel resultieren alle anderen Mängel. Wenn da krank, dass du nicht siehst, Gott ist im Spiel. Gott hat seine Finger hier drin. Gott ist es, der mir das zugelassen hat und mir gegeben hat und mir vor die Füße gestellt hat. Und ich muss jetzt drüber. Ich muss das irgendwie auf die Seite schaffen mit Gottes Hilfe. Wo der Glaube fehlt, fehlt alles. Genauso, das ist Erkenntnis. Da gibt es nur noch Rückschläge. Erkenntnis ist sowas wie Sauerstoff für unsere Seele. Heiliger Geist. Je mehr Erkenntnis du hast, desto mehr Heiligen Geist hast. Der wird mich verklären. Der Heilige Geist sagt Jesus, der wird mich verklären. Je mehr du Jesus erkennst und sagst, das ist doch Jesus, mir geht's genauso wie Jesus. Und haben sie ihn verspottet, ihn verachtet, ihn abgelehnt, ihn allein gelassen, ihn angespuckt, dann wird's mir auch nicht besser gehen. So, das ist Gottes Erkenntnis. Du musst dich mit Gott vergleichen immer. Und du merkst, Mensch, wir sind ähnlich. Wir sind ähnlich. Ich bin ein Ableger Gottes. Ich bin ein Ebenbild Gottes. Und ja, eine Kopie. Und werde genauso behandelt. In diesem Psalm hier, was ich gelesen habe, es geht um die Gegenwart Gottes. Es ist interessant, wie der Psalmist hier zuerst beschreibt, hier sind Wasser, die sind über mich hergefallen. Ich bin fast ertrunken. Die Welle um Welle, da ist eine Welle gerade vorbei, kommt schon die nächste Welle. Wasser, die kommen über mich. Aber weißt du, Wasser reinigen. Du musst auch das positiv sehen. Wasser, die putzen das, was nicht stabil ist, weg. Guck mal, wie diese Herbststürme. Die Stürme gehen über die Natur und das ganze trockene Laub wird weggeblasen. Und dann fragst du, wo ist es geblieben? Das ist so wie eine ganze Wälder gereinigt. Und so ist Stürme reinigen zuerst einmal. Und das erste Werk, das Gott an uns tut, ist Reinigung. Reinigung. Gott reinigt uns von allem trockenen, dürren, morschen Sachen. Also 3-4 in diesem Psalm 46, da ist die Rede vom Chaos, von Unruhe, von Erschütterungen, von entfesselnden Wasser, Fluten und Gewalten, von Wasserwellen. Da toben diese Wasserwellen gegen den Berg und versuchen, den Berg zu Fall zu bringen, aber dieser Berg ist stark genug und wird bleiben. Und dann kommt erst der Strom Gottes. Dann kommt der Friede Gottes. Aber zuerst einmal Widerstand auf Widerstand. Und da musst du durch dieses Tal. Denn vom Thron Gottes kommt nachher frisches Wasser, gutes Wasser. Das kommt aus der Wohnung Gottes. Lebendiges Wasser. Aber zuerst mal diese ganzen Wasserfluten, die schlagen dir ins Gesicht. Das ist furchtbar, wenn du da in so einem Sturm drin bist. Und erst dann kehrt Gott alles um. Aber zuerst einmal Widerwärtigkeiten auf Widerwärtigkeiten. Kannst du da Danke sagen? Halleluja, Lob und Dank, Vater. Weißt du, Wir wissen's, aber wir erkennen es nicht, dass Gott gerade mit mir so verfährt oder mit dir. Dass er genau das zulässt, was der Psalmist hier erlebt hat im Psalm 46. Und dann diese Umkehrung, diese Umpolung. Gott macht genau anders. Und dann hilft er. Eine ganz merkwürdige Redewendung ist hier, am Morgen. Gott hilft am Morgen. Am Morgen. Der Morgen ist, weißt du, die ganze Nacht musst du durchstehen. Und da solltest du schlafen, ruhig sein. Der Winter saust, die Wölfe heulen um dein Haus. Und der Teufel brüllt wie ein Löwe. Die Hölle ist los, aber du schläfst, bist sicher in Jesu Armen. Stille sein, stille sein. Und dann wartest du den Morgen, bis die Sonne aufgeht. Und dann sind sie alle weg. Leidende Menschen, Menschen, die krank sind, die sehnen sich nach dem Morgen. Hoffentlich wird bald Tag. Hoffentlich geht bald die Sonne auf. Hoffentlich ist alles mal vorbei. Menschen, die Sorgen haben, denen graut es vielleicht vor morgen auch. Das ist die andere Seite. Nicht nur, dass es vorbei ist. Oh, wie werden wir diesen Tag überstehen? Wie werden wir diesen Tag überleben? Wie wird es weitergehen? Manche möchten gar nicht aufwachen am Morgen. Und dann, Gott ist mit uns am Morgen. Egal, was für ein Morgen es ist. Guter Morgen oder schlechter Morgen. Gott ist mit uns am Morgen. Ob wir Schmerzen haben und wir wissen, wie wird es jetzt heute wieder weitergehen. Jetzt kommen diese alten Schmerzen wieder. Und die Ängste, du möchtest gar nicht aufwachen. Und trotzdem, dir graut es vor dem Morgen. Aber der Herr ist mit uns am Morgen und am Abend. Am Morgen und am Abend. Wo du dich wieder am Morgen den Problemen stellen musst, dem Chef, dem Arbeitgeber, dem Arzt oder was auch immer ist, da wo du morgen herausgefordert wirst, wieder ganz frisch angegriffen wirst, wo du dich wieder ganz neu verteidigen musst, diesen Morgen, Gott ist mit uns. Denn da erkennst du Gott am Morgen. Am Morgen, wo du dich vielleicht wieder verstecken musst. Oder am Morgen, wo du dich vielleicht schämen musst. Oder am Morgen, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Oder am Morgen, am liebsten möchte ich irgendwo untertauchen, wo mich niemand findet. Aber du wirst gesucht am Morgen. Verstehst du? Gott ist mit uns am Morgen. Oder wir könnten diesen Morgen auch noch anders deuten. Da, wo du schon alles abgesucht und abgeklappert hast und sagst, dass ich finde nichts mehr. Also heute wird nichts mehr los sein mit mir und da wird gar nichts passieren. Ich habe alles probiert, alles gemacht. Mir hat nichts geholfen. Der Kampf ist verloren am Morgen nach der Schlacht. Und es weiß, Gott ist mit uns. Gott ist mit mir. Und hier entdeckst du Gott. Geschwister, Gott will entdeckt werden, dass er mit uns ist am Morgen. Gott erkennen, und das ist dein Ausweg, das ist deine Lösung, das ist die Antwort. In diesem Psalm ist die Rede, dass Gott unsere Zuflucht ist, ein bewährter Helfer ist, dass Gott mit uns ist, aber zuerst einmal die ganze Hölle, Welle um Welle. Eigentlich ist dieser Psalm ein Huldigungspsalm für Könige, also ein Krönungspsalm, ein Triumphpsalm. Zuerst, und beim Triumph ist es so, zuerst mal wird das Schlechte gezeigt, das Schwarze, das Dreckige, das Verderbliche, das Chaos und dann der Herr ist Herr über allem. Sei still und erkenne, begreife, dass ich der Herr bin. So ist immer wieder die Rede in der Bibel. Sei stille und erkenne, dass ich der Herr bin. Begreife, dass ich der Herr bin. Sei still und erkenne. Und das kannst du nur, wenn du nicht mehr rennst. Wenn du nicht mehr fliehst. Wenn du nicht mehr nervös bist. Wenn dir nicht mehr der Gaul durchgeht. Dann erkennst du den Herrn. Sei still und erkenne den Herrn. Dass ich mit dir bin. Und dass ich bei dir bin. Und dass ich dich nicht verlasse. Sei still. Denn solange du nicht still bist, solange du noch aufgewühlt bist, aufgeregt bist, gereizt bist, nervös bist, erkennst du Gott nicht. Du kannst gar nicht erkennen. Du hast kein Auge für Gott. Du bist so mit deinen Zipperleins beschäftigt, dass du für Gott gar nicht kein Interesse hast, gar nicht denken kannst an ihn. Gott gibt sich dir erst zu erkennen, wenn du stille bist und schweigst und ganz ruhig bist, ganz gelassen bist. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ganz gelassen sein. Psalm 65, Vers 2. Gott begegnet man in der Stille, heißt es. Gott begegnet man in der Stille. Gott begegnet man nicht im Lärm und Krach und Rimmidimmi. Gott begegnet man in der Stille. Prediger 9, Vers 17. Da heißt es, die Worte eines Weisen werden in der Stille vernommen. Gottes Worte werden in der Stille vernommen. Wenn du ganz stille bist, Prediger 9, Vers 17. Wenn du stille bist, dann hörst du die Stimme des guten Hirten. mit dem ganzen Krach und dem ganzen Durcheinander von Stimmen und Stimmungen, im ganzen Kriegslärm, da hörst du die Stimme Gottes nicht. Aber wenn du stille geworden bist, die Worte eines Weisen werden in der Stille vernommen. In der Stille wird Wort Gottes verstanden, in der Stille wird die Predigt verstanden, in der Stille wird alles verstanden, da begreifst du in der Stille. Wenn du nicht stille bist im Gottesdienst und denkst, ach, was, habe ich meinen Herd ausgeschaltet? Ist das Hähnchen draußen? Oder was weiß ich? Oder habe ich den Wasserhahn zugedreht? Weißt du, du kennst doch solche die ganzen dummen Gedanken, was der Teufel im Gottesdienst manchmal einpflanzt. Ist das Auto abgeschlossen? Oder was weiß ich? Alles Mögliche. Da wird was erzählt, was gemacht und plötzlich, da bauscht der Teufel Sachen auf und kommst nach Hause, ist alles in bester Ordnung. Ist in bester Ordnung? In der Stille verstehst du Gottes Wege. In der Stille. Gott erkennt man nur durch Stille. Das ist aber nicht nur so eine stille Zeit, wo du nichts tust. Nein, eine stille Zeit ist die aktivste Zeit überhaupt. Da bist du überfordert fast. Es ist anstrengend, stille zu sein. Du siehst, so wie wir am Sonntag hatten, Martha und Maria. Verstehst? Zu den Füßen Jesus sitzt und du hörst, in der Küche brennt schon alles. Oder in der Küche, da ist so viel Arbeit, da staut sich das Geschirr. Da kommt die Geschirrspülmaschine nicht mehr mit. Kannst du meiner Schwester sagen, dass sie kommt und mir hilft? Das war die Geschichte von Martha und Maria am Sonntag. Also dieses stille Sein, durch Schweigen, Frieden haben, das wird alles gut werden. Das ist Stille. Einfach wissen, es wird alles gut werden. Es geht alles vorbei. Und Geschwister, es geht im Leben alles vorbei. Das Hohe und das Tiefe, das Gute und das Schlechte, das Böse und das Gute, alles geht vorbei. Nimm das aus Gottes Hand, es geht alles vorbei. Mangel und Kummer, all diese Dinge gehen vorbei und dann kommt wieder was anderes. Dann atmest du wieder auf. Erkenn Gott in der Stille. Einfach Frieden haben. Es ist ein Kunststück, Frieden zu haben, mittendrin im Sturm, im Auge des Orkans, einfach gelassen zu sein und sagen, oh, Halleluja, mir ist wohl in dem Herrn. Das lernst du in keiner Schule. Das lernst du in den meisten Kirchen gar nicht, stille sein. Da lernst du vielleicht stille zu sitzen. Kinder anständig sitzen? Nein, das ist mehr als nur anständig sitzen und seinen Platz ausfüllen. Weißt du, wenn alles um die Ruhe geworden ist, und das Wasser ist nicht mehr aufgewühlt bist, dann siehst du dein Bild im Wasserspiegel. Erst wenn alles ruhig geworden ist. Du erkennst dich nicht oder du erkennst Gott nicht, du erkennst gar nichts, wenn es nicht still ist. Du siehst nicht, weil früher haben die Leute keinen Spiegel gehabt. Im Wasser haben sie sich dann geguckt, ob sie anständig angekämmt sind und dergleichen. Deshalb, wenn es ruhig geworden ist, dann siehst du dein Ebenbild. Du siehst Gott durch stilles Sein. Wenn sich alles gelegt hat, wenn alles vorbei ist, wenn du stille bist, hast du erst den Sieg. Wenn du stille sein kannst, hast du den Sieg. Stille sein. Nicht mehr von Seelsorger zu Seelsorger rennen, vom Psychologen zum Psychologen, vom Arzt zu Arzt. Wenn dir niemand bisher helfen konnte, dann brauchst du keine andere Hilfe als den Herrn. Dann ist er deine Zuflucht und deine feste Burg. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Lies diesen Psalm. Diesen Huldigungspsalm, sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Beruhige dich. Und damit beginnt die Gotteserkenntnis, indem du dich ruhig stellst. Ruhig stellst. Einfach deinen Atem ruhig stellst, deine Handlungen ruhig stellst, alles beruhigst. Beruhige dich im Herrn. Und dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Mittendrin im Stress, mittendrin in der Arbeit ist dem Volke Gottes, den Kindern Gottes eine Ruhe vorhanden. Diese übernatürliche Ruhe. Wahre Kinder Gottes haben das ganze Jahr, das ganze Leben über Sabbat. Die brauchen keinen sechsten, siebten Tag da, wie die Adventisten und manche andere extreme Leute. Die brauchen den Sabbat. Nein, wenn du wahres Kind Gottes bist, hast du immer Sabbat. Bist du immer in Gott ruhig und am Sabbat wird nicht gearbeitet. Am Sabbat lässt du Gott arbeiten. Das ist das Gute dabei, am Sabbat. Gott ruhte und du darfst auch ruhen. Aber Gott ruht nicht, Gott kann nicht ruhen. Wenn du schläfst, arbeitet Gott. Denn der Hüter Israels schläft noch schlummert, der arbeitet Tag und Nacht. Aber gerade da, wenn du schläfst, arbeitet Gott. Sei still. Sei still über deine Schwierigkeiten. Der Feind ist überwunden. Satan ist zertreten. Sei still. Es ist doch alles erledigt. Deine Schuld ist bezahlt. Du musst nicht was abbüßen und abarbeiten oder irgendwas noch leisten und etwas beweisen. Sei nicht so nervös, fassungslos und durcheinander und verwirrt und unruhig. Sei stille im Herrn. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Es geht um Gottes Erkenntnis. Und du merkst, er hat das Kommando, er hat das letzte Wort, er hat das Sagen. Gott kann zu uns erst sprechen oder nur sprechen und er kann uns nur trösten und er kann uns nur helfen, wenn wir dieser Anweisung gefolgt sind. Sei still. Sei still. Wenn wir uns so beruhigt haben, dass wir sagen, oh Gott, ist es in Ordnung, mach es, dein Wille geschehe. Dieses Gelassensein, Jesus konnte den Weg nach Golgatha betreten und gehen, als er sagte, dein Wille geschehe, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aber wenn wir unruhig sind, sind wir für Gott gar nicht ansprechbar. Gott möchte uns was mitteilen, was sagen, was geben, was für uns tun, aber wir sind so nervös, oh Heiland, Herr Jesus, kannst du nicht das was machen? Verstehst du? Und dann klappern wir und klatschen wir und tun wir und machen wir und stressen uns selber. Wir sind so mit unserem Problem beschäftigt, dass wir für Gott kein Auge und kein Ohr und kein Nerv haben. Und der Feind beschäftigt uns. Der Feind beschäftigt uns so stark. Ja, du kannst dich nicht gehen lassen. Von wegen. Ich kann mich gehen lassen. In Gott ruhen. Der Herr wird's machen. Der Herr wird's machen. Es wird geschehen, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Der Herr wird's machen. Weißt du, wenn wir unruhig sind, da können wir gar nicht so richtig auch an die Sache gehen. Wir sind so nervös, wir sind nur mit einem halben Herzen oder dreiviertel Herzen, also gar nicht richtig dabei bei der Sache, weil wir so nervös sind. Hör auf mit deiner Nervosität. Der Feind beschäftigt uns und versucht uns zu verunsichern und verwirrt uns, dass wir sagen, muss ich das machen? Können die nicht anderen für mich das auch was tun, mich unterstützen, mir helfen? Du merkst plötzlich, du beschuldigst andere und wirfst anderen noch was vor und kritisierst andere und richtest andere noch, weil du mit dir selber nicht fertig bist, mit dir selbst nicht zufrieden bist, bist du mit Gott nicht zufrieden, bist mit anderen nicht zufrieden, bist mit niemandem zufrieden. Und in dieser Zeit kann Gott uns nicht helfen. Zephania Kapitel 1, Vers 17. Sei still vor dem Herrn. Also wenn du ins Haus Gottes gehst und vor dem Herrn trittest, Zephania Kapitel 1, Vers 17, dieser alte Prophet im Alten Testament, sei still vor dem Herrn. Ganz still vor dem Herrn sein. Weißt du, wenn du betest, du sollst nicht viele Worte machen. Manche Leute denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, aber Jesus sagt klipp und klar, brauchst nicht, sei still vor dem Herrn. Knie und lieg vor dem Herrn, bleib vor dem Herrn, bis Gott etwas tut. Oder Zacharia Kapitel 1, Vers 11, alles Fleisch sei still vor dem Herrn. Fleisch heißt Mensch. Alle Menschen sollen still sein vor dem Herrn. Also, sie sollen nicht fleischliche Werke tun. Nach Erkenntnis ringen, ich muss irgendwas tun. Hast nicht eine Lösung, hast nicht eine Proklamation für mich, hast nicht das und hast nicht das für mich. Alles Fleisch soll still sein vor dem Herrn. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Problem mal gehabt. Drüben da irgendwie was schiefgelaufen bei mir bei der Renovierung. Und ich drehe mich von einer Seite zur anderen Seite und der Teufel kitzelt, juckt und reizt mich die ganze Nacht und ich kann nicht richtig schlafen, weil ich jemandem Geld nach Russland mitgegeben habe. Das Geld hätte ich selber gebraucht in der Gemeinde und so weiter. Und ich werde so gereizt, dass es schweißgebadet war ich im Bett. Und das irgendwie, dann kam ein Gedanke, ist Gott unser Vater, ist Gott unser Versorger, ist Gott mein Herr, hat er nicht alles unter Kontrolle? Also und ich reg mich da auf mit diesem paar lumpigen Euros oder D-Marks, was es da war, das ich nach Russland mitgeschickt habe. Und dann habe ich gesagt, Satan, hör auf, gute Nacht, auf Wiedersehen, ich will schlafen. Als ich mich umgedreht habe zur Wand, habe ich gesagt, auf Wiedersehen, Satan, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will schlafen, habe ich plötzlich Frieden gekriegt. Wir müssen dem Feind widerstehen und erkennen, dass Gott in uns ist, dass der Größere in uns ist, der Stärkere in uns ist. Da habe ich eine ganz tolle Entdeckung gemacht. Und seitdem mache ich. Wenn der Teufel mich piesackt, dann drehe ich mich auf die andere Seite und sage, auf Wiedersehen, gute Nacht, ich will schlafen, lass mich bitte in Ruhe. Reg dich mit Gott ab oder reagiere dich an Gott ab, aber nicht an mir. Ich bin sein Kind, ich brauche nachts die Ruhe, damit ich am nächsten Tag was schaffen kann. So, du musst den Satan kündigen, befehlen und du erkennst, dass du Kind Gottes bist, dass du Autorität hast, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich benutzt und dich segnet. Du musst ihm sagen, scher dich. Hau ab, geh in die Hölle, dort wo du hingehörst, dort kannst du toben und piepsen und quietschen und brüllen und alles mögliche tun, was du willst. Alles Fleisch sei still. Diese ganzen fleischlichen Sachen. Weißt du, früher war ich so dumm.
Wenn ich solche Kämpfe hatte oder solche Anfechtungen habe, dann bin ich sogar noch aus dem Bett gestiegen, habe mich am Bett hingekniet und habe gebetet und so weiter. Das mache ich nicht mehr. Das tue ich nicht. Ich muss nicht beten. Ich muss Satan befehlen. Scher dich. Wir sollen Dämonen vertreiben. Wir sollen unreine Geister vertreiben. Das ist unser Auftrag. Wir müssen uns nicht mit diesen Mächten plagen. Alles Fleisch sei still. Und dann gehst du durch die Wohnung und sprühst Parfüm von mir aus. Dass ein anderer Duft, ein anderer Geschmack da ist. Und das hast du deine Ruhe. 2. Mose Kapitel 14, 14. Ein wunderbarer Vers. 2. Mose 14, Vers 14. Ihr werdet stille sein und ich werde für euch streiten. Das ist, die Israeliten mussten ganz stramm stehen, stille sein. Kein Lied singen, kein Gebet sprechen, nichts vorlesen. Haben sowieso nichts gehabt. Die haben noch kein Gesetz gehabt. Und gar nichts. Nichts irgendwie, welche Formeln und Zauberformeln sagen. Nicht kämpfen und sich gar nicht bewegen. Seid still. Die mussten still stehen. Und jetzt warten, bis Gott was tut, bis Mose ans Wasser geht mit seinem Stock und reinschlägt. Und dann macht der Herr das. Dann kommt die Wolkensäule. Still sein. Auch wenn der Ägypter schon hinter euch ist und du den Pferdegeruch schon riechst. Und die Abgase riechst, der Herr ist mit euch. Ihr sollt stille sein. Hier, 2. Mose 14, 14. Ihr werdet stille sein und ich werde für euch streiten. Und da erkennst du Gott. Und dann kommt die Miriam am anderen Uferseite, nimmt ihr Tamburin und fängt an zu wehen und sagt, der Herr hat sie geschlagen mit Ross und Mann und Wagen. Siehst du, das war Jubel. Da hat sie erkannt, wie groß Gott ist, wie groß ist und stark unser Gott ist. Aber du musst erstmal Trouble haben. Du musst erstmal Probleme haben. Zuerst musst du von Feinden wie in die Zange genommen werden. Immer enger. Und da, am Schluss kannst du dich gar nicht bewegen. Da bleibt nichts mehr anderes übrig, als still zu sein. Und dann macht Gott einen Weg, wo kein Weg ist. Mitten durchs Meer. Das war das größte Wunder überhaupt aller Zeiten. Der Herr. Ihr werdet stille sein und ihr werdet erkennen, dass ich für euch streite. Erst wenn wir zur Ruhe gekommen sind, handelt Gott. Und das, ich sage dir eine Wahrheit, und es ist es, dann hast du Ruhe, dann greift Gott ein, wenn du stille geworden bist. Und das Schwerste im Leben, was ich in meinem Leben je lernen musste, ist stille sein. Puh, das ist das Schwerste, da habe ich Jahre, Jahrzehnte als Christ gebraucht. Ich habe gedacht, ich muss kämpfen, ich muss was unternehmen. Aber je weniger ich tat, desto mehr hat Gott getan. Je weniger ich was unternommen habe, desto mehr hat er dann vom Hinterhalt her was gemacht. So, ihr werdet stille sein. Nur wenn ich still bin, kann Gott handeln. Das ist die größte Entdeckung, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Ich muss stille sein, dann kann Gott was tun. Aber solange ich zapple, nein, 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 Herr, das nicht, und so weiter. Guck mal, wenn du zum Arzt gehst, der Arzt kann dich nur behandeln, wenn du still bist. Dein Zahnarzt. Oder du kriegst eine Narkose zuerst einmal. Dann kann er dich behandeln. Und du siehst, vielfach kann Gott uns gar nicht dienen, weil wir so aufgedreht sind. Wir haben Aufputschmittel genommen, anstatt Beruhigungsmittel. Und diese Aufputschmittel, da verstehst du, dass wir so ja voller Lärm und Krach und Unruhe und was weiß ich, wir haben so viele Informationen. Am besten, du vergisst die ganzen Informationen, was du gelesen, gehört und was du dir jemand was gesagt hat. Vergiss das alles, leg das alles in den Korb irgendwo rein und sag, danke Herr, ich möchte jetzt nur noch von dir was sehen, dich erleben, von dir was bekommen. Solange wir Angst haben, und Angst ist sowas, so ein Stressfaktor, sind wir unsicher, verwirrt, sind in Panik. Und das kommt von dem Hirtengott Pan, der mit seiner Querflöte flötet und treibt die Herde auseinander. Und das ist genau das, was der Teufel möchte, die Gemeinde auseinandertreiben, die Christen durcheinander bringen, die Christen verwirren. Und dann rennt jeder in seine Richtung, aber er konzentriert sich nicht mehr auf den Hirten, auf den Herrn, nur noch auf diese blöden Töne und dem ganzen Gepiepse. Viele Christen sind orientierungslos, weil sie sich treiben lassen, anstatt dass sie ganz still sind. Du kannst sie nicht verfahren. Mir ist mal passiert, ich komme von Norddeutschland, fahre nach Stuttgart, also wir wohnten damals in Stuttgart, und ich habe mich irgendwo bei Kassel da in diesem ganzen Kreuz da, Autobahnkreuz, verfahren. Keine Karte dabei gehabt, ich habe Karte, aber im Kofferraum, gut aufgehoben. Und dann, ich dachte, ich wusste, wo ich den Weg ist, aber da gab es irgendwo eine Umleitung und irgendetwas war, ich habe mich verfahren. Dann fahre ich eine Weile und dann denke ich, die Tankstelle ist hier noch nie gewesen. Dann drehe ich wieder um bei der Tankstelle, fahre wieder eine andere Strecke zurück und dann denke ich, ich muss so fahren. Fahre diese Strecke und dann merke ich, das ist wieder nichts. Wieder irgendwie, da komme ich da irgendwie an eine Fahrermesse draußen und nachts um 1 Uhr, wenn man nachts unterwegs ist, da, und das kann auch nicht sein. Jetzt habe ich schon 3 Straßen besucht, 3 Richtungen probiert. Da habe ich gedacht, lieber Gott, was soll ich machen? Und eine Stimme sagte, geh auf den Parkplatz und schlaf ein bisschen. Und dann habe ich mich hingelegt, also im Auto, Liegesitz runtergedreht, hingelegt und geschlafen. Und dann steige ich ein und dann fahre ich und bin wieder auf dem richtigen Weg. Wir müssen manchmal zur Ruhe kommen, um den Weg zu finden. Wir verlieren den Weg und je mehr du dich verfährst, desto verwirrter wird die Sache. Desto verrückter wird das Ding. So, schlaf ein bisschen. Deshalb hat Jesus gesagt, ruht ein wenig. Die Jünger haben gebraucht, nicht nur immer Action, 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 anderen Menschen dienen, für andere Menschen da zu sein und nur andere zu segnen, für andere zu beten, anderen das Evangelium zu bringen. Bringt dir selber zuerst mal das Evangelium. Die gute Nachricht, die Freudenbotschaft. Und dann, so, der Teufel möchte dich nur verunsichern. Und deshalb, du brauchst Ruhe. Und Angst funktioniert nur durch Unwissenheit und Unkenntnis und Unsicherheit. Nur so funktioniert Angst. Ja, wenn du nicht sicher bist, dann wirst du so durcheinander gebracht und dir wird der Kopf verdreht. Stilles Sein ist, der Angst den Boden zu nehmen. Angst, ich schlafe jetzt. Jetzt ruhe ich ein wenig. Und so weiter und mach gar nichts. Und in der Zeit, wo du nichts machst, arbeitet Gott für dich. Das ist meine Erkenntnis und meine Erfahrung und wie Gott mich geführt hat. Dann nimmst du der Angst den Boden. Wenn du einen ruhst und sagst, ja, was sollst, die Welt ist bisher nicht untergegangen, wird es auch jetzt nicht untergehen. Ich bin bis jetzt nicht gestorben, ich werde auch jetzt nicht sterben. Und bis jetzt ist alles noch gut geworden und es wird auch noch gut werden. Einfach gelassen sein. Du entmachtest die Angst durch Umdenken, durch positive Gedanken, durch gute Informationen, indem du Sachen dir in Erinnerung rufst, wie hat Gott mir damals geholfen, wie bin ich aus der Geschichte damals rausgekommen. Das hat auch so geklappt. Ich habe einfach abgeschaltet. Du musst einen Knopf finden zum Ausschalten. Und dann kannst du erst umschalten, wenn du es abgeschaltet hast. Sonst gibt es Kurzschluss. Und dann fliegen Funken und geht alles in die Luft. Aber zuerst mal ausschalten und dann umschalten. Und dann sagt Gott hier weiter, erweitert meine Grenzen. Dann gehe ich weiter, wachse über mich selbst hinaus. Dann entdecke ich was Neues. Dann kann ich was Neues anfangen. Dann bekomme ich plötzlich Selbstvertrauen. Liebe Christen, Selbstvertrauen ist ein Geschenk Gottes. Aber das kriegst du nur, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Dann weißt du, was in dir drinsteckt, zu was du fähig bist und zu was du nicht fähig bist. Und dass du dir an seiner Gnade dir genügen lassen kannst. Stille Zeit ist nicht nur Mund halten. Ist nicht nur Schweigen. Viele haben gar kein Konzept, was ist Stille überhaupt. Ich möchte dir helfen. Stille ist Beschaulichkeit. Schau auf den Herrn. Das ist Stille. Du schaust auf Gott. Was macht er? Was sagt er? Was hat er vor? Was sagt mir sein Wort? Du erkennst Gott durch sein Wort. Fang an, die Bibel zu lesen, egal wo. In den Psalmen oder irgendwo in den Evangelien. Am besten in den Briefen. Da wird es von dir geschrieben. Da bist du. Da ist deine Lebensgeschichte drin. Die Briefe, was wir in Christus sind, was wir in Christus haben, was uns alles verheißen ist von Gott. Und was wir sein werden. Und dann vielleicht die Offenbarung, die letzten paar Kapitel von der Offenbarung, das Happy End. Die Erlösten werden kommen. Babel ist gefallen. Hosianna, Halleluja. Verstehst? Guck mal, Babel ist gefallen. Die Geschäftswelt ist zusammengebrochen. Der ganze Euro, der ganze UNO, alles ist im Bach runtergegangen. Und dann schreien die Kinder, die Heiligen und die Engel, Halleluja. Verstehst du? Und wir müssen nicht schockiert sein, wenn die Wirtschaft bergab geht. Wir müssen nicht schockiert sein, wenn es Chaos und Krieg ist. Gott zerbricht die Bögen und die Schwerter und die Lanzen und die Schilder und die ganzen Sicherungen und die ganzen Rettungsschirme. Gott zerbricht die ganzen Rettungsschirme. Da ist nichts mehr da plötzlich. Und dann schreit die Gemeinde, die Erlösten, Halleluja, Halleluja. Gefallen ist die Babel, das ganze Mischmasch von Nationen. Und das Ganze, was die Völker sich vorgenommen haben, die Kapitalisten sich vorgenommen haben, die Materialisten sich vorgenommen haben, das ist alles zerbrochen. Halleluja. Ruhig bleiben. Und da weißt du, in der Bibel heißt es immer wieder, und da war eine große Stille. Bevor Babel fiel, liest man Offenbarung, da war eine große Stille. Eine große Stille. Babel wird nur fallen, wenn wir stille geworden sind. Was es auch immer heißt. Was es auch immer heißt. Stille ist Ruhe, Funkstille, Und das bedeutet auch, stille sein vom Herrn. Das heißt auch durchaus für mich, dass Gott manchmal nicht spricht. Keine Offenbarung. Wir müssen nicht ständig Offenbarung haben. Nein, brauchen wir gar nicht. Ich habe die Offenbarung eigentlich schwarz auf weiß hier in der Bibel. Da ist genug offenbart worden. Wenn ich nur 10% von dem begreife, was hier offenbart worden ist, habe ich schon sehr viel Offenbarung bekommen. Ja, deshalb Funkstille. Auch das ist Stille. Nichts denken, nichts wollen. Nichts, an gar nichts interessiert sein. Herr, ich bin nur vor dir, ich bin nur für dich da. Nur für dich bin ich hier. Viele Menschen können mit der Stille nichts anfangen. Wir haben in Stuttgart eine Teestube gehabt. Weißt du, da kamen die Penner, Gott segne sie. Da kamen die Penner und die kamen nur zum Schlafen, besonders im Winter. Da kamen sie nur zum Schlafen bei uns in der Gemeinde, in der Teestube. Tee schlürfen und schlafen. Und das, weißt du, und das ist doch keine Arbeit, reiches Gottesarbeit. Schlafen kann man zu Hause, wenn man will. Aber die kamen da zum Schlafen. Dann habe ich eine ganz tolle Idee gekriegt. Dann habe ich so Weinkisten genommen, grün gestrichen, Kopf, Kisten draufgelegt. So, jetzt kamen die Penner auch und sagten, wo sind die Stühle geblieben? Da habe ich gesagt, wir brauchen keine Stühle mehr, wir sitzen jetzt auf Kisten. Und du, wenn die eingeschlafen sind, einer ist mal eingeschlafen, zack, ist er abgekippt. Das ging ein, zweimal und die waren geheilt von Schlafen in der Teestube. Wir sind ja zum Diskutieren, zum Arbeiten da gewesen, einander zu dienen und nicht zum Schlafen. Stille ist nicht schlafen. Stille ist aktiv sein vor dem Herrn. Also, Stille, Funkstille, Beschaulichkeit, Schweigen und dann mit sich selbst was anfangen können. Die meisten können mit sich selbst nichts anfangen. Da werden sie nervös. Charismatiker, wenn da 5 Minuten still sind, da denken die, der Heilige Geist ist weggeflogen. Ja, tatsächlich. Die Salbung ist verloren gegangen. Aber Stille ist, mal nichts zu hören, nichts zu sehen. Nicht immer ständig Animateure um sich herum zu haben, die einfach sagen, auf, lass uns aufspringen, lass uns tanzen, lass uns jubeln, lass uns dies, lass uns jenes. Stille sein ist kein Rummel. Kein Rummel, keine Betriebsamkeit, kein Action. Weißt du, diese Maria, sie ist in Jesus verliebt. Mein Heiland. Ich kann die Maria sehr gut vorstellen, so orientalisches Mädchen. Mein Heiland, oh Jesus, ihm in die Augen gucken, sich verliebt in Jesus sein, nur ihn anhimmeln. Das war, was Maria tat. Das ist die Stille vor dem Herrn. Sie hat das gute Teil erwählt, das war Liebe. Nachdem hat sich Jesus gesehnt, nachdem sehnt sie sich auch bei uns, dass wir Jesus mal anhimmeln. Weißt du, wie man das macht? Jesus anhimmeln, das musst du lernen. Wenn du es nicht weißt, versuch mal, Jesus anzuhimmeln. So wie jemand, wenn die Mädels da so einen Superstar irgendwo anhimmeln. Anhimmeln. Da hängen die Poster überall in der Wohnung oder überall die Bilder. Anhimmeln. Jesus anhimmeln. Voll von Jesus sein. Der erste und der letzte Gedanke, SMS und überall Bilder, nur von Jesus. Wir können keine Bilder von Gott machen, das ist nicht nötig. Aber so sich den Herrn vorstellen. Petrus, hast du mich lieb? Petrus hat den Herrn erkannt. Der hat erkannt durch seinen Fall, durch sein Versagen, durch sein Scheitern, hat er den Herrn erkannt. Und wir sind hier, Gott zu erkennen. Gott zu erkennen. Und zwar Gott erkennen wir durch unser Scheitern. Ich würde für dich sterben, Herr, wenn alle dich verlassen, aber ich nicht. Guck mal, was ist aus diesem Großmaul geworden? Gott segne ihn. Der ist jetzt im Himmel sowieso. Aber guck mal, was ist aus diesen ganzen Großmäuler geworden? Auch christlichen Großmäuler ringsherum um uns. Wir erobern die ganze Welt. Nein, die sind gescheitert. Und erst im Scheitern erleben wir die Liebe Gottes. Worauf es wirklich ankommt. Es kommt nicht auf die großen Taten an, für Jesus zu sterben. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? So, du merkst plötzlich, wenn du stille geworden bist, ich brauche den ganzen Betrieb nicht. Es reicht, wenn ich und der Heiland da sind. Ich und Jesus. In einer Hütte. Ja, ich und Jesus. Da brauchst du nicht den ganzen frommen Apparat. Ganzen Ältesten und Propheten und Lehrer und was weiß ich, die ganzen Gabenträger. Du genügst. Ich und Jesus. Oh, wie schön ist es. Ich und Jesus. Ich und Jesus. Weißt du, du merkst plötzlich, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Brot, der Herr ist mein... Und dann kannst du weiter dichten. immer in der Gegenwart Gottes zu sein, da entdeckst du, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und da fängt an, mit dir zu reden. Verliebte Leute hören Dinge, die sie gar, wo der andere gar nicht gesagt hat. Das gehört auch dazu. Dann hörst du schon aus den Reaktionen, aus den Bewegungen, da hast du so eine Aufmerksamkeit, so sensibel. Viele Menschen können nicht still sitzen und still sein. Und weil sie nicht still sein können, deshalb greift sie der Feind an. Gott möge mir vergeben und hat es mir auch vergeben, aber ich habe gerne Vögel gefangen. Kleine Vögel aus dem Nest geholt. Weißt du, die kleinen Vögel sind so dumm. Die piepsen. Die machen sie bemerkbar, da wo sie sitzen. Da weißt du, wo ein Nest ist, da musst du nur ein bisschen den Gepiepsen nachgehen. Die Mutter ist jetzt auf die Jagd und bringt Futter. Verstehst du, aber die kleinen Bengels, die piepsen. Und dann kommt der Teufel oder der Matutis und holt sie aus dem Nest raus. Und das habe ich auch gemacht. Ich hab die Vögel mögen. Und so weiter. Aber weißt du, die Vögel haben sich selber verraten durch ihr Gepiepse. Und Christen verraten sich selbst durch ihr Gepiepse. Immer, wenn sie nicht still sind. Die Mutter sagt ja, guck mal, wenn eine Katze vorbeigeht und wenn ein wildes Tier ist, still sein, nicht piepsen. Denn die Katze merkt, wo ihr sitzt. Und genau das ist, wie ein Vöglein im Nest. Die piepsen immer und so weiter, die können nicht warten, bis die Mutter kommt. Und wenn die Mutter dann kommt, ich. Und die Mutter hat noch vier andere Spatzen zu versorgen. Weißt du, die Natur lehrt uns, still sein, bis die Gefahr vorbei ist, bis die Krise vorbei ist. Vielleicht bist du in einer Krise heute Abend und du steckst in einer Situation, sei still. Warte, du musst nicht da den Feind noch provozieren, dann greift er erst recht. Ja, du musst mehr beten, mehr singen, mehr predigen, mehr das, dann kommt es. Nein, still sein. Wir müssen nicht aktiv sein, Gott muss aktiv sein in uns. Er muss aktiv sein in uns und wir dürfen dem Feind nicht verraten. Je mehr wir klagen und jammern und uns beschweren, desto aufmerksamer wird der Feind auf uns. Und wir, ja, da kommt der Matthäus und hol den Piepser da aus dem Nest. Wenn du mal das Nest gefunden hast, dann ist es kein Problem, die Vögelchen mehr, die kleinen Vögelchen da aus dem Nest zu holen. Das ist kein Problem mehr. Es ist ein großes Problem bei vielen Christen, sie verkraften keinen Leerlauf. Funkstille. Leerlauf. Leerlauf gehört auch zum christlichen Leben. Nicht nur Action, sondern auch mal ganz stille sein. Herr, ich warte auf dein Heil. Was sind wir? Wir sollten uns die Frage stellen, was sind wir? Sind wir Thermostat oder Thermometer? Weißt du den Unterschied zwischen Thermostat und Thermometer? Der eine zeigt die Temperatur an und der andere regelt die Temperatur. Zeigen wir nur die Temperatur an oder regeln wir auch die Temperatur? Wenn es schon zu hoch ist, abschalten. Stilles Sein ist, wenn die Temperatur erreicht ist, abschalten. Was hat meine Mutter immer gesagt? Wenn es am besten schmeckt, muss man aufhören mit dem Essen. Wenn es am besten schmeckt. Wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast, wenn es okay ist, dann abschalten. Du weißt, ich habe alles getan, was ich tun sollte und konnte und musste und wollte und was von mir verlangt wird, aber jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich still, jetzt übergebe ich dir, lieber Gott, das Lenkrad. Stilles Sein hat zwei Seiten und das eine macht mich ruhig zuerst einmal. Ich habe es erreicht, die Temperatur, und jetzt schalte ich ab als Thermostat. Du nimmst Ruhe ein, gönnst dir die Ruhe, sagst, es reicht, bis wieder abgekühlt ist, bis die Temperatur wieder steigen soll und muss, und dann schalte es wieder aus. Wir müssen lernen, unser Leben zu regulieren. Christen, wir müssen lernen. Und dann lernen wir Gott kennenlernen, wie Gott funktioniert, Gott in uns. Denn er ist nicht außerhalb von uns, sondern Gott ist in uns, wie dieser Gott in uns funktioniert. Viele können nicht aufhören, sie machen einfach weiter. Der Herr hat gesegnet, der Herr hat Gutes getan, aber die sind so in der Hitze, dass sie durchbrennen, dass sie über den Strang hauen. Und Geschwister, es ist wichtig, dass wenn wir die Hitze erreicht haben, das, was wir wollten, was wir suchten, was wir bedurften, dann abschalten. Jetzt habe ich es, jetzt muss ich das verarbeiten, verdauen. Aber viele machen erst recht weiter. Halleluja, Jesus. In aller Liebe. Sie rollen weiter, können nicht aufhalten, wissen nicht, wo die Bremse ist und kämpfen weiter Und der Herr hat schon längst alles erledigt. Aber die kämpfen weiter, weil sie denken, das ist wichtig, geistliche Kriegsführung. Sie können nicht sagen, stopp, jetzt ist genug, jetzt reicht's. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Du musst dem Teufel auch sagen können, ich will nicht mehr, mir reicht's bis hierher. Und hier sollen sich deine starken Wellen legen. Das steht in diesem Psalm auch drin. Bis hierher, hier sollen sich deine starken Wellen legen. Wir können nicht aufstehen und weggehen und sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Sie können sich nicht trennen, sie können nicht loslassen. All das gehört zum Stilles sein. Loslassen. Komm, hau ab. Schluss. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wir müssen lernen, Ja und Nein zu sagen. So wie beim Essen. Nein, das schmeckt so wunderbar. Und das, was auf dem Teller kommt, wird aufgegessen. Kennst du sowas? Diese Erziehungsmethoden. Ja, ja. Aber wir sind falsch gewickelt und wir wundern uns nachher über vieles andere. Wenn du die Sache ausgerichtet hast, das, was du geben solltest, hast gegeben. Das, was du erleben wolltest, hast erlebt. Das, was du sehen wolltest, das hast du gesehen. Das soll dir reichen. Sei zufrieden. Jetzt muss ich das verarbeiten zuerst einmal. Aber nicht nur immer konsumieren. Ich muss auch die Dinge verarbeiten. Das, was ich machen sollte, habe ich gemacht. Und jetzt beende es. Und jetzt warte, sei stille. Geschwister, das ist so ein Kunststück. So ein Kunststück. Wir müssen unsere Grenzen kennen und wir müssen Ja und Nein sagen können. Gott hat auch 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hat er geruht. Der hätte noch weiter schaffen können, da wäre noch genug zu tun gewesen in diesem Kosmos. Aber der sagte, reicht jetzt, für heute reicht es. Der hat jeden Tag etwas gemacht, der hat nicht alles auf einmal gemacht. Gott hätte die Welt auf einmal schaffen können. Es werde und dann wäre alles geworden. Aber Gott hat zuerst am ersten Tag Licht geschaffen und es ist unheimlich viel Licht zu schaffen. Dann hat er das nächste Mal die Sterne gemacht, dann hat er die Erde getrennt und geschieden und so weiter. All diese Dinge getan. Gott hat jeden Tag etwas getan. Tu nicht alles an einem Tag. Sonst machst du dich fertig. Erkenne Gott, wie Gott arbeitet. Und Gott hat immer etappenweise gearbeitet, tageweise. Unser täglich Brot gib uns heute. Und jeder Tag hat seine eigene Plage. Plag dich nicht für die ganze Woche, für den ganzen Monat, für das ganze Jahr. Sei froh, dass du dich für heute dich ein bisschen plagen darfst. Das reicht. 6 Tage, sei still. Und jetzt genieße. Und weißt du, das Schöne dabei ist, Gott hat am ersten Tag Licht geschaffen und er stoppte und er genoss. Licht, ist das nicht wunderbar? Licht, Leute, Licht ohne Sonne und ohne Sterne und ohne Mond. Licht. Und Gott hat genossen, das Licht. Am 2. Tag hat er getrennt, Wasser und Erde. Und diese Trennung war er so begeistert. Er hat es genossen. Versucht die Schöpfung zu verstehen, was die Schöpfung wirklich ist. Er hat es genossen. Jeden Tag hat er genossen. Und Gott segnete den 1. Tag, segnete den 2. Tag, segnete den 3. Tag. Und Gott hat sogar auch den 7. Tag gesegnet, den Tag der Ruhe. Oh, das war toll. Mensch, was wir geleistet haben in den 6 Tagen. Toll. Genieße den Tag. Verdaue, verarbeite das. Stille ist frei sein von ganzen Aktivitäten, von ganzen Lärm, von dem ganzen Krach, von den ganzen Stimmen und den ganzen Stimmungen. Gott segnete. Weißt du, Gott hat dann die Tiere geschaffen. Das war am 6. Tag, der letzte Tag. Aber dann hat er die Pflanzen geschaffen. Das war wunderbar. Aber als er dann die Tiere, das ganze Gepiepse, das ganze Gebrülle, das ganze Gebrumme, ja, hat es genossen. Dann segnete er. Du kannst nicht alles auf einmal verdauen, verarbeiten. Du musst immer etappenweise vorwärts gehen. Stille ist, sich nicht hetzen lassen. Von niemand. Auch nicht von Gott. Gott hetzt niemand. Teufel ist der, uns hetzt immer. Er weiß, er hat wenig Zeit. Gott hat sehr viel Zeit. Er ist langmütig. Er ist geduldig. Er hat viel Zeit. Er hat die ganze Ewigkeit. Der ist immer der Daseiende. Der ist immer derselbe. Aber der Teufel hetzt uns. Stille ist, sich nicht treiben lassen. Oder scheuchen. Sich immer auf Trab halten. Jetzt müssen wir auf. Lass uns aufstehen. Lass uns rennen. Nein, Gott sagt, still sein. Du musst dich nicht anstacheln lassen zu irgendetwas. Ruhig bleiben. Und du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, alle Konferenzen besuchen. Vergiss es. Stille sein ist sich nicht hetzen lassen. Und du erkennst Gott. Stille sein. Es passiert so viel, wenn ich zu der inneren Ruhe gekommen bin. Innere Ruhe. Das ist das Stichwort, behalte es. Stille sein ist sich nicht fremd bestimmen lassen. Von anderen bestimmen lassen. Also hör mal, du sollst in die Versammlung kommen oder du sollst das machen oder du sollst dies machen. Weißt du, du weißt, was dein Platz ist, ist okay, und was deine Aufgaben sind. Aber deine Aufgabe ist, sich nicht von Leuten manipulieren zu lassen. Also, das musst du so machen, das musst du so machen und das musst du so machen. Die Leute haben alle Ratschläge. Leute, die keine Kinder gehabt haben, die wissen, wie man Kinder erzieht. Die sind die Schlauesten. Die nie Kinder gehabt haben, die wissen's. Deshalb, frag nicht Leute, die nicht durch die ganze Hölle gegangen sind. Die können dich nicht beraten. Aber Leute, die selbst durch Tiefen gegangen sind, die kannst anhorchen. Aber du musst auch von ihnen nichts annehmen. Werdet nicht Menschenknechte. Sich nicht hetzen lassen. Fremdbestimmen lassen. Dieser Planet sowieso ist eine Sklavenkolonie von Menschen. Mach das, geh dorthin, mach das. Das darfst du nicht. Lauter Gesetze und lauter Vorschriften. Stilles Sein heißt Augen schließen. Ich komme jetzt zu dem Punkt, was mir groß geworden ist, was ich lernen musste, Augen schließen. Augen schließen, nicht sehen wollen. Augen schließen. Der Teufel hat die Augen geöffnet, Adam und Eva. Und dann haben sie nur noch Probleme gesehen, nur noch Not gesehen, nur noch Schwierigkeiten gesehen, nur noch Dornen und Disteln gesehen, nur nichts Gescheites mehr gesehen. Der Teufel hat ihnen die Augen geöffnet. Aber wenn Gott uns die Augen öffnet, ich kann die Augen zumachen, wenn ich will. Ich kann die Augen verschließen, ich will das gar nicht sehen. Komm, erzähl mir gar nicht. Ich will das auch gar nicht hören. Blind sein, abschalten. Bevor du Gott erlebst und Gott dir begegnet, musst du blind werden. Entschuldigung, aber das ist, Saul von Tarsus wurde zuerst mal 3 Tage blind. 3 Tage blind, bis der Ananias zu ihm kam und ihm die Hände auflegte. Er war 3 Tage blind. Du wirst sehend, wenn du zuerst mal blind geworden bist. Durch Gott. Was machst du, wenn du nachts schläfst? Also ich schlafe nicht mit offenen Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache meine Augen zu beim Schlafen. Verschließe meine Augen und so weiter. Und ich nehme nichts wahr. Wenn ich schlafe, ich nehme nichts wahr. Ich schlafe manchmal sehr tief und ich kenne Leute, die kann man sogar mit dem Bett davon tragen. So gut und so tief schlafen sie. Weißt du, ich schlafe und nachts, wenn ich schlafe, ist um mich herum dunkel. Du interessierst dich nicht, wenn du schläfst. Du willst deine Ruhe haben. Und genau das ist stilles Sein. Innen drin schlafen. In dieser Zeit schaut dein Inneres. Dein Geist ist aktiv. Denn dein Geist schläft nicht. Dann fängst du an zu träumen. Dann hast du Visionen. Dann wirst du inspiriert. Nachts regeneriert sich deine Seele. Nachts, während du schläfst, regeneriert sich dein Körper. Und die meisten Leute, die nicht nachts schlafen, bei denen regeneriert sich ihr Körper nicht. Und es ist Sünde, nachts nicht zu schlafen. Die Nacht ist zum Schlafen da. Der liebe Gott hat die Nacht zum Schlafen gemacht. Ich regeneriere mich, ich erhole mich, ich entspanne mich. Hab die Augen zu. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 11. Ringe danach, dass ihr stille seid. Da musst du kämpfen. Lass mich schlafen. Ja, lass mich schlafen. Lass mich schlafen. Ringe danach, dass du ruhig wirst. Ringe danach, dass du abschalten kannst. Das ist ein Kampf. Du musst dafür einstehen und sagen, ich will. Gott, steh mir bei. Ich will, dass mein Inneres aktiv ist. Und ich will, mein Körper soll sich ausruhen, sich regenerieren. Ringe danach, zu hören, was Gott dir sagt. Ringe danach, einfach ein rechtschaffenes Leben zu führen, rechtschaffenes, richtiges Leben zu leben. Lebe, fang an. Viele können nicht blind sein. Sie können nicht schlafen. Aber guck mal, ich will ein Geheimnis sagen, können denken, was ihr wollt. Aber vor all diesen großen Kämpfen, was Erlösung anbetrifft, bevor Jesus ans Kreuz ging, hat Jesus gekämpft. Und was haben seine Jünger gemacht? Geschlafen. Seine Jünger haben geschlafen. Ist es verkehrt? Ist es schlecht? Immer in großen, entscheidenden Stunden haben seine Jünger geschlafen. Als Jesus auf dem Boot, auf dem Schiff ist und draußen ein Sturm tobt, was passiert? Die rudern. Und was macht unser Jesus? Er schläft im Boot. Er ist gelassen. Er weiß, der Sturm, die Wellen, der Teufel kriegt mich nicht unter. Und in der Zeit, wo Jesus um die Erlösung gekämpft hat, haben die Jünger geschlafen. Puh, ist das Sünde? Jesus sagt, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Wir nehmen das als negativ, aber es ist gar nicht so negativ. Du musst nur richtig verstehen. Er hat gekämpft, er hat geblutet, er hat alles getan, damit wir rauskommen aus der Hölle, aus dem Verderben. Und die Jünger ruhten. Und du musst lernen, Jesus für dich kämpfen zu lassen. Mal eine andere Art der Auslegung. Stille sein. Nicht immer schlechtes Gewissen haben. Und das ist ein großes Problem bei vielen Christen, vor allem wenn sie gläubig werden, tiefgläubig werden, ernste Christen werden. Die haben immer ein schlechtes Gewissen. Ich darf nicht schlafen. Ich muss wachen. Nachts um 12 Uhr, da wird der Wecker gestellt. Ich muss wachen. Immer wieder. Weißt du, der Teufel versucht dir die Nachtruhe zu nehmen. Aber Gott hat gesagt, komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Mit deinem schlechten Gewissen. Es ist eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Du sollst zur Ruhe kommen mit deinen Sünden, mit deiner Vergangenheit, mit deinem alten Leben, mit dem, was früher war. Zur Ruhe kommen. Das ist alles passiert vorbei. Ich weiß, der Teufel ist ein Schwätzer und gibt uns keine Ruhe. Aber wir müssen ständig uns um diese Ruhe kämpfen. Ringet. Ringet danach, dass ihr still seid. Ringet danach. Ringet danach. Kämpfe. Das ist richtig Ringkampf. Da musst du so in den Kampf gehen. Viele können nicht abschalten. Sie können nicht die Vorhänge zuziehen und verdunkeln und zudecken. Zieh dann wenigstens die Decke über den Kopf und sag, gute Nacht, ich will dich nicht sehen, Teufel. Ja, werde ernst. So wie du dem Heiligen Geist guten Morgen sagst, so musst du ihm kündigen und auf Wiedersehen sagen, ich will schlafen. Da hat doch eine Frau jetzt in den Philippinen bei dieser Sturmkatastrophe, die Not war so groß und die war so schlimm, die wusste nicht, was sie tun soll. Da fliegt alles durch die Luft. Sie hat sich im Schrank verkrochen und im Schrank hat sie überlebt. Vielleicht musst du dich im Schrank verkriechen, um zu überleben, geistig. Der Sturm tobt so mächtig und alles bricht zusammen. Das Dach wird abgefegt und so weiter. Im Schrank. Verkriech dich irgendwo. Was macht ein Tier, wenn es verwundet und verletzt ist? Es verkriecht sich irgendwo, bis es gesund ist und kommt wieder vor. Und wir müssen auch zur Ruhe kommen, wenn wir verletzt sind, angegriffen, beleidigt, was weiß ich, was alles dabei ist. Stille sein heißt, vielleicht ist es ein Stück weit passiv sein, auf der einen Seite, und Gott arbeiten lassen. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Gott arbeitet für uns, wenn alles bei uns in Ordnung ist, zwischen ihm und mir. Dann beginnt Gott zu arbeiten. Deshalb deine größte Sorge ist, soll es sein, dass zwischen dir und deinem Schöpfer nichts dazwischen steht. Kein Wackelkontakt. Gott arbeitet bei uns und für uns und durch uns, wenn wir ein reines Herz haben. Deshalb zuerst einmal diese ganze Wellen, dieses Wasser, dieser Sturm reinigt zuerst mal, reinigt uns, erlöst uns von all diesen Nebensächlichkeiten. Und das ist unsere Lebensaufgabe. Gott erkennen, wie Gott arbeitet. Und der zweite wichtige Teil bei der Stille ist, Alleinsein mit Gott. Das ist der zweite wichtige Teil, der mir wichtig erscheint, Alleinsein mit Gott. Habt eine Zeit. Und du erkennst Gott, wenn du allein mit ihm bist. Und du erkennst einen Menschen, wenn du allein mit ihm zusammen bist. Privat. Nicht so öffentlich irgendwo in der Versammlung. Nein, du erkennst ihn privat, wie er der Mensch ist. Und du erkennst Gott privat, wenn du mit ihm allein bist. Wenn du nur noch ihn hast und niemand mehr und wenn du nur für ihn da bist und er für dich und wenn er niemand mehr hat und du auch niemand mehr hast, dann hat man richtige Verbindung und Kontakt. Du erkennst Gott, wenn du vor ihm keine Angst hast. Gott ist nicht dieser, pass auf, dieser Polizist, dieser Moralapostel. Das ist nicht der liebe Gott. Das sind die Juden, das sind die gesetzlichen Menschen, das sind die Konservativen, die sagen immer, pass auf, pass auf, pass auf. Nein, Gott ist ein Freund von uns, er ist mein Vater. Gut, krieg schon ein paar Streicheleinheiten vom Vater. Das habe ich auch gekriegt. Ich habe auch verdient. Und manchmal habe ich vielleicht zu wenig gekriegt. Das ist eine andere Sache. Aber das ist nicht übel gewesen. Das war Liebe, denn er wollte das Beste für mein Leben und Gott will das Beste für dein Leben. Welchen Sohn er aufnimmt, dann straft und züchtigt er. Das ist das Erste. Du kommst zuerst mal in die Waschmaschine, in der Quarantäne, wirst gereinigt und dann trocknet er dich, dann streichelt er dich, dann liebt er dich. Keine Angst vor Gott haben, er ist keine Bedrohung für dich, glaub mir das. Wenn du bei Gott bist und mit Gott zusammen bist, du sollst aufhören, ein schlechtes Gewissen haben. Der sieht meine Fehler, der sieht meine Gelüste, der sieht meine dunklen Stellen. Du hast genug dunkle Stellen. Glaub mir das. Gott weiß es schon von ferne. Er weiß, was er dich geschaffen hat. Er weiß, was er in dein Leben hineinprojiziert hat. Diese ganzen dunklen Stellen. Er weiß, was für ein Lump du bist. Entschuldigung, Gott segne dich. Ja, aber er hat dich lieb. Gott liebt solche Wesen wie du und ich. Aber du musst ihm kein schlechtes Gewissen haben. Du musst ihm vertrauen. Vertrauen einfach. Vertrau ihm. Wenn du ihm vertraust, an ihm glaubst und so weiter, dann bist du in guten Händen. Es gibt ein Sprichwort. Ich möchte mal zeigen, mal helfen zu verstehen. Auch das gehört jetzt in dieser ganzen Botschaften, was ich hier in diesen Tagen bringe. Wie stelle ich mein Vertrauen zu Gott her? In der Welt gibt es ein Sprichwort, beim Geld hört die Freundschaft auf. Kennen Sie sowas? Beim Geld hört die Freundschaft auf. So, du erkennst Gott. Und ich sage dir jetzt eine ganz große Wahrheit. Du erkennst Gott, wenn du Gott Geld gibst. Und was er mit dem Geld macht. Weißt du, indem du Gott deinen Zehnten gibst, und ich möchte, Zehnten ist sowas Heiliges, sowas Großartiges in der Bibel. Der Zehnte ist, du offenbarst dich Gott, was verdienst du? Was ist dein Einkommen? Von was lebst du denn eigentlich? Und dann heißt es in Maleachi Kapitel 3, hier kommt die ganze Offenbarung, die ganze Gotteserkenntnis. Wenn du den Zehnten in sein Kornhaus bringst, dann heißt es, und ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Und ich will den Fresser fernhalten von dir. Das sind also großartige Gottesverheißungen, was er alles tun will, wenn du das tust, den Zehnten bringst. Den Fresser weghalten und die Fenster des Himmels öffnen. Und er will dir zeigen, wie reich er ist. Weißt du, die Fenster, wenn er öffnet, die Jalousie aufzieht, guck mal, das sind alle meine Schätze, das sind meine Reichtümer, das gehört mir, das darfst du haben, was meines ist auch dein Kind. Er öffnet die Fenster des Himmels, dass du siehst, und ich sage dir eine große Wahrheit, du siehst Gottes Herrlichkeit. Du sagst, da glitzert es nur noch Perlen, Edelsteine und Gold. Er will, dass du übernatürliche Einsichten bekommst. Deshalb mach das Fenster auf. Wenn du den Zehnten gibst, öffnet Gott dir die Fenster des Himmels. Nicht, dass Dukaten runterfallen. Nein, du siehst sein Reichtum, seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit. Fenster macht man auf, wenn man einem vertraut. Wenn man einem nicht vertraut, macht man Fenster zu und sagt, danke. Wenn du Gott den Zehnten bringst, vertraust du dich Gott an. Und Gott vertraut dir. Also, der bestiehlt mich nicht, der belügt mich nicht, der dient mir, der hat ein gutes Gewissen mir gegenüber. Und dann gibt er Einblicke von seinem Herzen, von seinem Wesen, von seiner Natur, von seinem Reichtum. Wenn du Gott das Natürliche sagst, zeigt er dir das Übernatürliche. Das ist ein Gesetz. Und das ist, wie Gott wirkt. Und du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen, steht in der Bibel. Aber wenn du von deinem Mammon Gott was gibst, Gott sagt, guck mal, der vertraut mir. Der liebt mich und da fängt Gott an, dir zu dienen. Du kannst nicht Gott und Mammon dienen, aber Gott kann dir und dem Mammon dienen und sorgen, dass was zu dir kommt. Jeder, der den Zehnten gibt, vertraut Gott sein Geld an und sich selbst Gott und sagt, hier bin ich, das ist ein Teil von mir, was ich dir bringe. Dafür habe ich geschwitzt, dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich geblutet, dafür habe ich mein Leben gelassen. Geld ist ein Stück deines Lebens. Und während du so ein Stück Gott gibst, gibt Gott sich zu erkennen, wer er ist. Ohne Geld läuft nichts in dieser Welt. Und deshalb ist das Geld A und O. Wir können denken, was wir wollen, ja, den Geist. Nein, den Geist kannst du nur erfahren, wenn du Gott etwas gibst von deinem natürlichen, irdischen, sichtbaren Dingen. Viele haben Angst, Gott sein Geld zu geben. Sie glauben, sie würden also nie mehr zurückbekommen. Gott sagt, ich will das hundertfältig wiedergeben. Du erlebst den Segen Gottes, die Segensmaschine und Maschinerie beginnt an zu arbeiten. Maleachi 3 nochmals, wenn du den Zehnten Gott gegeben hast, dann heißt es, und jetzt pass mal auf, was Gott sagt, und dann teste mich, prüfe mich. Weißt du, dann kannst du Gott testen. Wir schreiben jetzt eine Aufgabe. Dann kannst du Gott testen. Vorher brauchst du Gott nicht testen. Kannst nicht sagen, Herr, beweise dich mir, bestätige mir. Aber wenn du das getan hast, hast du ein Recht, Gott zu testen. So wie er dich testet, testest du ihn. Und du verstehst, er ist Gott. Und erkennst es, wer er ist, wenn du getestet hast. Solange du Gott nicht getestet hast, weißt du nicht, wer Gott ist. Redest nur vom Hören und Sagen und so weiter. Davon lebst du. Aber jetzt, du musst testen. Viele glauben nur blind an Gott. Du sollst aufhören, blind an Gott zu glauben. Du sollst Gott testen. Aber das darfst du nur, da du bist erst berechtigt, Gott zu testen, wenn du das getan hast, was in Maleachi 3 steht. Nur wenn du den Zehnten bringst und so weiter, verspricht er dir, ich mache dir die Fenster des Himmels auf. Ist das nicht das Schönste? Fenster des Himmels? Fenster zu. Weißt du, wenn du hier durch Berlin, viele Berliner haben keine Vorhänge. Und wenn der abends an die Lichter brennt, dann siehst du, was, wie die ihre Wohnungen ausstaffiert haben. Und dann siehst du, wenn Gott das Fenster für dich aufmacht, die Vorhänge aufzieht, du kannst gucken, was alles drin ist für dich. Dort einmal wirst du wohnen. Dort wirst du einmal sein. Du verstehst Gott erst, wenn du ihn getestet hast. Und wenn du den Zehnten gebracht hast und hier bekommst du Gott zu Gesicht, plötzlich kommt Gott ans Fenster und schaut dich an und plötzlich gibt es Kommunikation und plötzlich kriegst du Offenbarungen über Offenbarungen. Teste mich. Gott lernt man durchs Vertrauen kennen und mit Geld hör die Freundschaft auf. Du gibst ihm und das nicht, du kannst Gott nicht bezahlen, du kannst dein Heil nicht kaufen und Gott will auch nicht, dass du von ihm was kaufst, aber er will testen, er will dich testen. Hast du mich lieb? Liebst du mich wirklich? Bitte. Stell dir vor, und ich weiß nicht, ob es euch gegangen ist, ob ihr schon jemals in einem Schlafabteil gefahren seid im Zug, aber wenn du mal im Schlafabteil gefahren bist, und da kommen noch ein paar Fremde, schlafen auch mit, und ich bin mal durch Russland, also von Donetsk bis nach Kiew im Schlafwagen gefahren, und da kamen noch ein paar Leute. Du, das ist unheimlich, wenn du nicht kennst, da musst du deinen Geldbeutel alles in Sicherheit bringen, oder im Kopfgeschirr legen, oder anbinden am Arm. Weißt du, du weißt nicht, da könnte ein Dieb sein. Da könnte ein Dieb sein. Du bist unruhig. Du bist unruhig, weil du den nicht kennst. Aber wenn du Gott kennst, du kannst alles ausbreiten, und du weißt, der wird mir nichts stehlen. Der wird mir nichts nehmen, und er wird mich nicht ausrauben. Da bringst, weißt du, normalerweise, wenn du mit fremden Leuten zusammen bist, denen du nicht vertraust, da bist du unruhig, hast Angst und wachst morgen auf und guckst, ist noch alles da? Ja, aber mit Gott im Schlafabteil und der Herr wacht über dich, hier bist du sicher, bist geborgen, so wie ein Kind in den Armen der Mutter. Warum ist das Kind in den Armen der Mutter so sicher? Weil es mit der Mutter verwachsen ist. Die Mutter kennt das Kind von Anfang an. Deshalb ist das Kind so sicher in den Armen der Mutter, weil es ein Teil der Mutter letztendlich ist. Stille Zeit, was ist das? Weißt du, sich einfach in die Arme Gottes fallen zu lassen. Hier entdeckst du Gott, wenn du dich einfach in seine Arme fallen lässt, egal wie. Dann sagst du, hier bin ich zu Hause, hier bin ich geborgen. Mein Vater, meine Mutter kennen mich. Gott kennt mich. Er kennt mich von Ferne. Und das ist Friede, das ist Ruhe. Das ist Gelassenheit. Das ist Loslassen. Weißt du, stilles Sein ist freies Sein von jeder Verkrampfung, jeder Ängstlichkeit. Einfach Gott unverkrampft begegnen. Keine Angst haben. Ich muss aufpassen, das ist ein heiliger Gott. Nein, ich bin auch auf dem Weg der Heiligung. Jage nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Und ich muss mich nicht ständig irgendwie verstellen. Ich kann ich sein. Mein Daddy. Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meine Schuhe aus. Lauf barfuß. Weil ich bin zu Hause. Und wenn du bei Gott zu Hause bist, kannst du dich so geben, wie du bist. Du musst dich nicht verschönern. Nur wenn man ausgeht, muss man sich Krawatte anziehen. Aber nicht zu Hause. Wenn du nicht ständig, und das ist Gelassenheit sein und nicht verkrampft sein, wenn du nicht ständig an etwas festhalten musst, etwas tun musst, dich verteidigen musst, dich rechtfertigen musst, nein, wachen und beten, nein, einfach stille sein. Stille sein. Du musst keine Angst haben, ich werde in der Anfechtung fallen. Wenn du diese Angst hast, wirst du in der Anfechtung fallen. Und wenn du dann anfängst zu beten und zu fasten, ja, dass ihr nicht in Anfechtung fällt, was hat Jesus getan? Petrus, ich habe für dich gebetet. Satan begehrt euer. Ich habe für euch gebetet, dass die Prüfung besteht. Weißt du, du musst ja so gelassen sein, Jesus hat für mich gebetet. Damals, vor 2000 Jahren, wurde ich schon durchgebetet vom Heiland. Wurde ich durchgebetet. Stille sein heißt innere Zufriedenheit sein, satt sein, getrost sein, gelassen sein, sich sicher fühlen, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Türen sind verschlossen, der Herr wacht an der Tür, der Herr lässt niemand ein, der Wächter Israels schläft noch schlummert, heißt es einmal in der Bibel. Stille Zeit ist etwas, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Gott ist da, also da muss ich keine Angst haben. Der bewacht mich, der behütet mich. Weißt du, und niemand hat über mir Macht dann, wenn Gott hier ist, in meinem Leben, meine ich, nicht in der Gemeinde, sondern in meinem Leben. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, ist die Wohnung Gottes, die Behausung des Herrn oder die Behausung der Dämonen, eins von beiden. Aber wenn der Herr drin wohnt, hat der andere keinen Platz mehr. Der ist gekündigt. Und dann heißt es, und keine Waffe, die gegen dich gerichtet wurde, geschmiedet wurde, wird was ausrichten. Lies Psalm 46, was wir gelesen haben. Zerbricht die ganzen Waffen, die ganzen Schilde und alles Mögliche. Der Feind kann dich nicht vernichten, weil Gott in dir ist. Der schleicht sich um dich rum. Und du hörst seine Fußtritte, wie der da marschiert. Aber Gott sagt, ich will deine Feinde vernichten, ich will deine Feinde entwaffnen. Und ich sage euch eines noch, ein entwaffnender Feind kann nicht gefährlich werden. Ein entwaffneter Feind kann nicht gefährlich werden. Geschwister, der Teufel ist entwaffnet und er kann uns nicht mehr gefährlich werden. Der kann uns nicht gefährlich werden. Deine Widersacher sind entwaffnet, die können nicht gefährlich werden. Gott im Schlafabteil, Halleluja, ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Mit Gott im Schlafabteil, sicher, das ist die angstfreie Zone, in der wir Christen leben. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, hast du keine Angst, da ist gar kein Platz da. Und da erkennst du, du, der Stärkere ist bei mir, der Bessere ist bei mir. Gott erkennt, das ist unsere Aufgabe. Jesus im Boot. Du siehst, wir kommen in Schwierigkeiten, wir kommen in Stürme, aber wenn Jesus im Boot ist und solange Jesus im Boot ist, bist du geborgen. Auch wenn es rauf und runter geht. Auch wenn du am Leben verzagst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal müssen wir so rudern, dass wir am Leben verzagen. Herr, siehst nicht, dass wir verderben. Und was so in dem Moment, wo du sagst, Herr, jetzt ist aus, jetzt ist bald Schluss, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Jetzt gehen wir bald unter. Dann steht doch der Meister auf und sagt, Wind, sei still. Wind, sei still. Und dann, und jetzt muss weiterlesen, was dort passiert in der Geschichte. Und dann stehen die Leute und sagen, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht? Hier erkennen und entdecken sie Gott. Die Macht Gottes. Wer ist der, dem Wind und Wetter gehorcht? Die fragen nicht, die unterhalten sich nur miteinander. Wer ist der? Wer ist dieser Mann da? Dieser Jesus, die kann ja Jesus, aber dem gehorcht sogar Wind und Wetter. Und Gott lässt dich manchmal in Schwierigkeiten hineingeraten, damit du Gott erkennst. Wer ist er, der Wind und Wetter gehorcht? Dir nicht, mir nicht, uns nicht, aber ihm gehorcht Wind und Wetter. Jesus hat hier einfach den Sturm gestillt. Und es ist toll zu sehen und die Sache zu erleben, wie Gott manchmal einem beisteht. Wie Gott einem manchmal beisteht. Wenn wir uns an Gottes Werk beteiligen, beteiligt sich Gott an unserem Lebenswerk. Und das ist unsere Lebensaufgabe, Gott erkennen. Mir gefällt der eine Mann in der Bibel, Simon von Kyrene. Der Mann hat das Kreuz Jesu getragen, für ein paar Minuten. Er hat Jesu Last abgenommen, mit Jesu Last geteilt. Weißt du, so plötzlich gezwungen, trag du das Kreuz nach dem, hilf ihm. Verstehst du, zufällig. Wie erkenne ich Gott? Wie erkenne ich Jesus? Wie erkenne ich den Heiligen Geist? Plötzlich werden wir in eine Sache reingezogen. Ich komme gerade von meiner Feldarbeit, von meinem Gottesdienst oder was weiß ich, und plötzlich werde ich da von diesem römischen Soldaten gezwungen, trag du ihm das Kreuz, hilf ihm, siehst du, das kann nicht mehr. Und das Kreuz war schon blutverschmiert, und er verschmiert sich mit dem Blut Jesu und was weiß ich, trägt, und Jesus wird ausgepeitscht und er kriegt auch was ab wahrscheinlich. Verstehst du, das ist Jesu Last teilen. Er hat sich an Jesus beteiligt, dieser Simon von Kyrene, und er hat dadurch sich einen Platz im Reich Gottes verdient. Und sogar an deiner Erlösung, der hat für dich und mich ein Stück weit das Kreuz getragen, das Jesus ja für uns getragen hat. Ein Stück weit. Glaubst gar nicht, was da passiert ist. Der Mann hatte gar nicht gedacht, was alles so durch sein Leben geschehen ist. Warum gerade mir? Der kann mit Gott gehadert haben. Aber der Jesus erkannt. Und später sind seine Söhne Apostel, große Apostel. Er trug das Kreuz, das dich erlöst hat. Es war ein schwerer Weg für Jesus. Und jetzt, nachdem Jesus das Kreuz alles getragen hat, gebüßt hat und alles ausgelitten hat, jetzt trägt er dein Kreuz, wenn du zusammenbrichst, wenn du nicht mehr kannst und merkst plötzlich, er greift dir unter die Arme, er hilft dir in deiner Schwachheit. Gott erkennt man auf schweren Wegen, Kreuzeswegen. Sei still. Und beide tragen das Kreuz, da reden nicht mehr viel. Da steht nicht viel, was die diskutiert haben, die beiden Männer, Jesus und Simon von Kyrene. Vielleicht haben sie nicht mal die gleiche Sprache gesprochen. Und dergleichen. Aber war stille, hat das Kreuz getragen. Wenn wir das Kreuz tragen, wir sollten stille sein, keine große Diskussion, kein Kommentar, keine Erklärung. Wir gehen dann den Weg, wir helfen da. Er spürt den Pulsschlag Gottes, Jesu, jetzt in diesem Moment. Er lebt plötzlich jetzt, er lebt etwas, was du und ich noch nicht erlebt haben. Der hat buchstäblich erlebt. Die Liebe Jesu, wie er das Kreuz trägt aus Liebe, widerspricht nicht, schimpft nicht, flucht nicht. Stille sein als innerlich schweigen. So entdeckt man Gott. So erlebt man Gott. Er ist in den Willen Gottes eingedrungen. Er hat Jesu Kreuz ein Stück weit getragen. Großartig. Und jetzt wird er durchgetragen. Seine Söhne, seine Familie. Sorg du für Gott und Gott sorgt für deine Sippe. Egal wo die sind oder egal was sie machen. Da musst du auch gar nicht groß beten und sagen, lieber Gott, mach das. Denn Simon von Kyrene hat nur ein Stück weit Jesu Kreuz getragen. Und das hat den Rest seines Lebens entlohnt, weil er was Großes getan hat. Heute hilft Jesus uns, kommentarlos unser Kreuz zu tragen. Greift uns unter die Arme, ist toll. Stille ist den Unsichtbaren sehen. Das ist Stille, den Unsichtbaren sehen. Und plötzlich siehst du, wer bist du? Weißt du, ich bin Messias. Und er versteht es nicht. Er muss auch gar nicht erklären. Kannst du auch gar nicht. Und dergleichen, aber das ist begriffen. In Jesaja 30, Vers 15. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Durch Stille sein und Gott vertrauen würdet ihr stark sein. Jesaja 30, 15. Durch Stille sein und Gott vertrauen. Wenn du viel redest, quälst du dich viel. Und machst dir so viel Sorgen. Denk an die Martha, was wir am Sonntag hatten. Du belastest dich selbst nur. Herr, siehst es nicht. Und plötzlich geht der Schuss zu dir rüber. Und Martha, Martha. Martha, Martha. Du weißt, versuch nicht zu reden, was ist mit dem und mit dir. Stille sein. Da wird es Gott erkennen. Jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen und ich glaube langsam zum Schluss kommen auch. Bitte Gott, dass du schweigen kannst. Dass du stille sein kannst. Das ist ein Kunststück. Das kannst du nicht, das lernt man nicht. Nirgendwo, das muss der Heilige Geist uns irgendwie so beibringen. Herr, zeig mir stille sein. Jesus suchte sehr oft die Stille, um mit Vater zu sprechen. Herr, zeig mir, wo ist der Platz, wo ich stille sein kann? Wo ich mich regenerieren darf und kann? Fang an, aus der Stille heraus zu leben. Vertrau dem Vater. Jesus hat alles dem Vater vertraut. In den schwierigen Entscheidungen, was mit den Aposteln, wen er wählen soll, wo er hingehen soll, was er tun soll, wie er den Menschen dienen soll, hat immer morgens oder nachts mit dem Vater geredet, vor dem Sonnenaufgang. Und David hat im Psalm 62, Vers 2 geschrieben, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Oder nur auf Gott vertraut still meine Seele. Nur auf Gott. Das hat David geschrieben. David hat gelernt, David hat gewusst, stille sein. Da entdecke ich Gott, da lerne ich Gott kennen. Oder in Habakkuk Kapitel 2, Vers 20, da erklärt, was das bedeutet. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm die ganze Erde. Gott ist im Himmel. Die ganze Welt soll schweigen, still sein, sie gar nicht so aufbrausen, nicht so toben. Habakkuk 2. Ja. Und die ganze Welt soll still sein. Einfach still sein, sich nicht aufregen, nicht aus dem Häuschen gehen. Psalm 46, Vers 11 nochmal. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Also Gottes, diese Erkenntnis ist weit mehr als nur bloße Information, bloßes Wissen. Das ist viel mehr. Erkennen besteht aus vielen verschiedenen Formen. Erkennen heißt still sein und Gott walten lassen. Wohl dem, der Gott walten lässt. Stille ist, Gott einfach zu begegnen, ohne Gott Vorschriften zu machen. Herr, mach das so und mach das so und mach so. Ohne Druck, ohne Anstrengung, ohne Verklemmung. Einfach stille sein. Die wahren Probleme des Menschen sind Geldprobleme. Nochmal zurück zum 10. Sind Gesundheitsprobleme. Aber das sind nicht die eigentlichen Probleme. Die Probleme liegen, das sind nur Vorspiel. Geldprobleme, Gesundheitsprobleme. Und wir sagen, das sind unsere Probleme. Nein, dein Problem ist, dir fehlt Weisheit. Gott muss die Fenster des Himmels auftun. Und erst wenn die Weisheit, das Weisheitsproblem, das ist das große Problem, die verschlossene Tür, verschlossene Fenster, alles zu, alles dicht, ich bewerbe mich, komme mich nirgendwo an, alles lehnt mich ab, niemand will mit mir was zu tun haben. Es ist Weisheitsproblem, nicht Geldproblem, nicht Gesundheitsproblem, nicht Familienproblem, es ist Weisheitsproblem. Wenn du Weisheit hast, dann weißt du, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun, das Richtige im richtigen Augenblick zu sagen, das ist Weisheitsproblem. Und Gott verheißt Weisheit. Wenn Weisheit mangelt, der bitte, schreibt Jakobus, der bitte. Also Gott will uns die Fenster des Himmels aufschließen, und zwar für jeden Bereich, dass wir Weisheit haben. Und das, da merkst du, jetzt habe ich Gott erkannt, jetzt habe ich begriffen, Weisheit. Weisheit. Und das ist mehr als nur mal ein Ausweg aus irgendeiner Situation. Weisheit ist, dass du ja weise lebst, unter dem Wissen der Salbung Gottes, der Erkenntnis Gottes lebst. Dann das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis des Herrn zugrunde. Dein Durchbruch, die Veränderung, das Wunder Gottes und so weiter, beginnt mit der Annahme der Weisheit. Plötzlich bist du erleuchtet. Du bist erleuchtet und du fängst an, das zu tun, was Gott tut, was Gott offenbart, was in der Bibel drin steht, was dein Herz dir sagt, deine innere Stimme sagt. Nicht nur dein Bauch, sondern was deine innere Stimme sagt. Du fängst plötzlich an, nach der Weisheit Gottes sich zu orientieren. Und David fasst es zusammen im Psalm 37, Vers 7. Sei stille und warte geduldig auf ihn. Sei still und warte geduldig auf ihn. Gott die Zeit überlassen. Und du wirst noch staunen. Meister, sie ist nicht wie Verderben. Und dann steht er auf und sagt, Wind, sei still. Denke daran, wie wichtig ist es, sich Zeit für Gott zu nehmen. Einfach mit ihm allein sein. Mit ihm ganz allein sein. Nicht Bruder und Schwester reinnehmen. Es ist schön, 2 und 3, 1, wo sie eins sind. Aber das ist nicht wichtig. Du musst auch Zeiten haben, wo du ganz allein mit dem Herrgott bist. Ganz allein mit ihm. Die Zeit mit Gott ist so wichtig. In dieser gestressten, gehetzten, dämonischen Welt, in der wir leben, ist es eine böse Zeit. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und um der Auserwählten willen wird die Zeit verkürzt werden. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Die Lieblosigkeit nimmt überhand. Und die Liebe erkaltet. In dieser Zeit musst du Zeit für Gott nehmen. Zeit für Gott. Und dann, vergiss nicht, Gott ist der Liebhaber deiner Seele. Und du bist ein Verliebter in Gott. Und wenn zwei Liebhaber, zwei Geliebte sich treffen, und die haben Zeit, und da reicht eine Stunde nicht, oder zwei Stunden. Da reichen 5 Minuten nicht. Weißt du, viele haben nur so Fastfood-Gemeinschaft mit Gott. Nur ganz schnell, Heiland, so Drive-In. Nein, wir müssen uns Zeit nehmen für Gott. Nicht nur schnell. Und das ist unsere Lebensaufgabe. Erkenne den Herrn. Und du erkennst Gott. Richtig erkennst Gott wie der Hiob, wenn du Wege gehst, die nicht deine Wege sind, sondern seine Wege sind. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich nur vom Hören und Sagen dich vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mein inneres Auge, mein geistliches Auge, meine Seele hat Gott gesehen. Bisher hat vielleicht nur dein Körper Gott irgendwo gesehen, die Natur und alles das. Und dein Geist, die wunderbaren Worte, salbungsvolle Worte, rührende Worte. Aber deine Seele muss auch Gott erkennen. Halleluja. Lass uns aufstehen. Unser Liebhaber, Gott ist da. Und wir sind Verliebte. Wir lieben Jesus dich mehr und mehr. Und wir möchten Jesus preisen, Jesus anbeten, Jesus rühmen. Halleluja. Und du willst die Fenster des Himmels auftun, wie du in Maleachi 3 gesagt hast. Und wir möchten unser Bestes tun, unser Bestes geben. Und du weißt, was unser Leben ausmacht, was unser Leben ist. In deine Hände soll mein Geist, meine Seele und mein Leib ruhen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir, dass es doch eine Ruhe für den Volk Gottes ist. Halleluja. Ein Sabbat. Das ganze Leben soll unser Sabbat sein, ein Sabbatleben sein. Halleluja, in den Frieden Gottes, in Gelassenheit Gottes. Und hier erkennen wir Gott. Und je mehr wir uns mit dir, Vater, abgeben, desto lieber bekommen wir dich. Je mehr wir uns mit dir beschäftigen, je näher wir zu dir kommen, desto mehr empfangen wir von dir, desto mehr sehen wir die Schätze, die Reichtümer deines Hauses. Und da jubeln wir und jauchzen wir und dann sagen wir wie David, ich möchte lieber Pförtner sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Halleluja, es ist gut sein in deiner Nähe, Jesus. Lob und Dank. Und wir wollen stille sein. O Gott, gib uns die Gnade, stille zu sein. In stürmischen, kritischen Krisenzeiten einfach stille sein in dir, Gott. Es ist alles getan, es ist alles vollbracht. Der Heilige Geist macht das Übrige und wir sind gelassen und getrost durch die Gnade Gottes. Amen.